Herzlich willkommen in der 487. Folge des Sneakpods. Wir besprechen heute ein für die aufmerksamen Hörer bekanntes Indie-Filmchen, Rogue One. Und begleitet werde ich dabei von meinem Protokoll-Druiden Robert Krüger.
Hallo. So redet er nicht. Egal. Christoph Perner dagegen ist hier heute, gibt hier die rebellische Tochter des Wissenschaftlers und damit die Hauptfigur.
Ja, rebellisch, ganz rebellisch. Robert, wir wissen ja alles schon über Rogue One, weil Stefan es uns schon erzählt hat in Folge. Aber ich würde natürlich gerne noch wissen, was du dazu beizutragen hast.
Ja, du.
Um was geht's denn bei Rogue One? Genau.
Wir haben ja heute keinen anderen Film, das können wir jetzt mal einfach offen zugeben.
Ja,
insofern genau. Tun wir jetzt mal so, als hätten wir es nicht vom Stefan schon gehört und fangen einfach mal vorne an. Also Rogue One, dazu müssen die Hörer jetzt natürlich, oder unsere langjährigen Hörer wissen, dass du kein großer Star Wars-Fan bist. Ich rede hier quasi also gegen eine Wand, aber ich versuche es trotzdem mal.
Ach.
Gut, also erstmal zu den Rahmendaten. Rogue One ist keiner der offiziellen Reihe. Also wir haben ja die nunmehr 7 Filme lange offizielle Reihe, die ja auch noch um einen 8. und 9. ergänzt werden wird in den kommenden Jahren. Und Rogue One ist trägt den Untertitel A Star Wars Story, so stand es, glaube ich, damals immer auf den Plakaten, gehört da so dazwischen. Also er erzählt eine Seitengeschichte und gehört zeitlich zwischen den letzten von den neueren George Lucas Filmen, also hinter den dritten und vor den vierten. Der vierte ist ja der erste von den alten. Und der erste von den alten, also der sozusagen der klassische New Hope Star Wars Film, begann ja damals so, dass Darth Vader an Bord eines Schiffes geht und dort die Pläne des Todessterns, die gestohlen wurden von den Rebellen, haben will und sagt, hier, die sind hier irgendwo und alles durchsuchen. Und man sieht dann noch, wie Prinzessin Leia die Pläne in einen R2-D2, in eine R2-Einheit reinsteckt und der sich mit einem, mit dem Protokolldruiden C3PO dann eben rausschießt aus diesem Schiff runter auf einen Wüstenplaneten. Und dann geht diese ganze Geschichte los. Also das vielleicht zur Erinnerung, wo wir stehen geblieben waren. Also
die klauen praktisch die Pläne.
Am Anfang vom vierten Teil sind die Pläne schon geklaut und sind auf diesem Schiff und die imperialen Sturmtruppen und Darth Vader jagen denen hinterher. Und was wir nie erfahren haben, weil es auch am Ende des dritten Teils nicht passiert, da ist eine größere zeitliche Lücke, ist, wie sind diese Pläne eigentlich in die Hände der Rebellen gefallen? Also irgendwie am Anfang des vierten Teils.
Der dritte, wenn ich mich recht erinnere, endet ja im Endeffekt damit, dass Darth Vader überhaupt erst Darth Vader ist. Genau.
So, also der erzählt die Geschichte der Figuren, die wir aus 4, 5 und 6 schon kennen, aber er erzählt nicht dieses vergleichsweise unwichtige Detail, weil der vierte Film beginnt halt damit, wir Rebellen haben die Pläne, wollen damit jetzt was umsetzen, wollen den Todesstern zerstören, weil dazu sind die Pläne da, um die Schwachstelle zu analysieren, aber was wir nie erzählt bekommen haben, ist, wo haben sie die her? Und in diese Lücke springt jetzt Rogue One und versucht uns zu erklären, wo haben sie die her. Und da ist es jetzt so, wie immer, wir fangen am Anfang an mit einer Origin Story und erklärt, wer Jin ist. Die heißt wirklich so, aber schreibt sich anders. Hat der Stefan auch schon drüber gescherzt in der Sendung, wo er den Film besprochen hat.
Wie passend, was ich heute trinke. Aber dazu später mehr.
Ja, genau. Also Jin ist die Tochter eines Wissenschaftlers, am Anfang lernen wir sie als kleines Kind kennen. Der Wissenschaftler wird offensichtlich wichtiger Waffentechniker für das Imperium. Wollte eigentlich aussteigen oder ist ausgestiegen, lebt da auf irgendeinem Planeten als weiß ich nicht was Farmer. Und die imperialen Truppen kommen aber ihn holen, weil sie ihn brauchen und er soll weitermachen und so weiter und so weiter. Und er befürchtet, dass sie als Druckmittel benutzen werden und schickt sie weg, sodass sie die nicht finden können. Und ja, dann macht der Film einen Zeitsprung. Sie ist erwachsen, hat von ihrem Vater schon jahrelang nichts mehr gehört und will eigentlich von allem nichts wissen, aber wird nun jetzt von der Rebellion kontaktiert und dann geht's eben die Frage, kannst du uns helfen? Und natürlich will sie denen dann auch helfen. Und da will ich jetzt auch nicht mehr weiter erzählen. Jedenfalls, ab da beginnt dann natürlich ein großer Wettlauf und es wäre nicht die Story, die dann zum vierten Teil führen würde, wenn es nicht im Laufe dieser Geschichte irgendwie darum gehen würde, diese Todessternpläne zu bekommen, damit die dann am Ende des jetzt am Ende von Rogue One in den Händen der Rebellen sind, damit das dann im vierten Teil zusammenpasst.
Das Thema der Macht spielt keine Rolle in dem Film?
Das ist ein sehr interessanter Punkt. Also die Macht kommt so ein bisschen vor. Natürlich Darth Vader kommt ein bisschen vor. Den sieht man ja auch schon im Trailer. Das ist also kein großer Spoiler, aber es ist wirklich nur so eine Randnotiz. Also er ist dann drin und es ist dann auch so ein Moment, wo man denkt, so, ah, da ist er und da ist es wieder volle Pulle Star Wars. Also es ist eigentlich die ganze Zeit volle Pulle Star Wars, aber so diese, es gibt halt viele oder fast alle von den alten Figuren nicht. Also es gibt gewisse.
Ja gut, aber das war bei den, ich nenne es jetzt mal kanonisch, ich glaube, das ist die falsche Bezeichnung, aber war das ja auch. Also ich meine, bei Episode 1 waren auch nur ganz wenige Figuren, die man aus den alten Filmen kannte. Also das finde ich jetzt noch nicht so problematisch, aber die Frage ist, ist dieser esoterische oder wie ich sag mal oder übersinnliche Überbau ist der mit drin oder ist es eher so wie leben die normalen Menschen oder wie kämpfen die normalen Menschen die Normalsterblichen parallel zu diesen, ja, das sind ja Übermenschen.
Ja gut, das war ja immer schon drin. Also du hattest ja, wenn du jetzt an die klassischen alten Filme denkst, vier.
Aber nur als Begleiter.
Ja, da, richtig. Hier ist das jetzt schon so, im Grunde, wie du das jetzt denkst, dass die Rebellen einfach herkömmliche Kriegstechniken anwenden. Ja? Also sie haben irgendwie Schiffe, sie haben ihre X-Wings, sie fliegen damit rum und sie ballern durch die Gegend. Und die Macht in dem Sinne so, manche glauben da nicht dran, manche haben davon gehört, dann gibt es welche, die behaupten, dass sie haben und andere glauben denen das nicht oder so und vielleicht ist da was, vielleicht ist da nichts, das weiß man nicht so genau. Also es wird uns klar gemacht, dass wir sind in diesem Universum und das könnte natürlich jederzeit sein, dass da irgendwo was passiert, aber das spielt für die Hauptgeschichte erstmal keine Rolle. Es ist auch der erste Star Wars Film, in dem nicht ein einziges Mal das Wort Skywalker fällt. Und ja, Darth Vader, wenn er dann da ist, darf natürlich die Macht mal benutzen, aber das ist halt auch so eine, sagen wir mal, von der restlichen Geschichte relativ isoliert, also die gehört natürlich zu der Geschichte dazu, aber von der ganzen Action und von den Rebellen ist das eine relativ entkoppelte Darth Vader Szene, die dafür da ist, Darth Vader zu showcasen, aber es mischt sich nicht in die Haupthandlung ein. Es ist nicht so, dass die Geschichte und der ganze Ablauf der Story nur dadurch funktioniert, dass da irgendwo die Macht mit dem Spiel ist, ganz und gar nicht. Aber, und das ist jetzt das, um vielleicht mal zur Bewertung zu kommen, das Star Wars Feeling kommt trotzdem volle Pulle auf. Also wenn man Star Wars Fan ist, so wie ich, und Stefan hat das ja auch schon so zu Protokoll gegeben, Der funktioniert einfach, der ist einfach rund, der ist nicht kitschig, der ist nicht so doof wie die ersten drei. Er erzählt diese Geschichte in dieser Lücke auf eine nahezu perfekte Art und Weise, da bleiben keine Fragen offen, da hast du nicht am Ende das Gefühl, ja, aber, wie denn oder so, sondern das ist so, das geht so nahtlos hinten an den Film dran, also eigentlich vorne an den Vierer dran, dass du denkst, das muss schon immer so gedacht gewesen sein. Das ist doch, also das geht einfach so perfekt auf. Und die Art, wie mit Star Wars Elementen gespielt wird, also sei es jetzt, dass da immer ein bisschen Humor drin ist, dass der Droide immer irgendwie so ein bisschen der Comic Relief Charakter ist, dass der aber auch ernst sein kann und dass so gewisse Versatzstücke drin sein müssen, es muss irgendwo rumgeklettert werden, wo es unendlich weit runter geht, es muss, irgendjemand muss sagen, I have a bad feeling about this und all diese ganzen kleinen Versatzstücke, aber auch diese gesamte Grundstimmung, die da transportiert werden muss, große Weltraumschlachten, Bodenschlachten, Krams, viel Lasergeschieße und Sturmtruppler und so weiter und das alles, obwohl unsere Helden keine übernatürlichen Fähigkeiten haben und nicht die großen Über-Jedis sind, kommt dieses Gefühl trotzdem total rüber. Die Action ist sehr actionreich, der Soundtrack, obwohl er nicht von John Williams ist, man hört einfach, dass hier jemand auch sehr genau hingehört hat, was den John Williams Soundtrack ausmacht und was man tun muss, um so zu klingen. Und oder es ist nicht Soundtrack, sondern Score, aber ist ja egal, glaube ich, oder?
Ja.
Oder irre ich mich gerade? Ist es andersrum? Nee, es ist schon so. Das funktioniert alles. Also das ist einfach rund. Und du merkst einfach, dass Gareth Edwards, der Regisseur, Star Wars Nerd genug ist und genau genug hingeguckt hat und einfach einen wirklich runden Film abgeliefert hat. Ich fand den ausnahmslos toll.
Das ist ja etwas, was man den ich nenne es jetzt mal kanonisch, ich weiß nicht, ob es die richtige Bezeichnung ist, den kanonischen Film zum Teil abspricht. Ist es von der Warte nicht ungerecht oder erstaunlich oder was auch immer, dass der jetzt gerade nicht dazugehören soll? Oder liegt es einfach daran, dass keine Nummer übrig war, dass sie sich nicht überlegt haben, dass es vielleicht doch ganz intelligent wäre, zwischen der 3 und der 4 noch Platz zu lassen und dann nicht einfach 20 Jahre Lücke zu lassen und zu sagen, nö, das werden wir nie auserzählen? Weil wenn das gerade, weil das ist ja das, weshalb die Leute, also einer der Gründe, weshalb die Leute angeblich so große Star Wars Fans schon immer waren, wegen dieses Gefühls und natürlich wegen der tollen Effekte, bla 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 bla, die so toll gealtert sind. Aber das ist doch eigentlich genau das, was es ausgemacht hat. So tolle Schlachten, tolles Gefühl, so wir fühlen uns wieder wie damals Ende der 70er.
Ja, ich weiß nicht so genau, ob ich dir da folgen kann. Die, also warum er nicht in die kanonische Reihe mit der Nummer reinpasst, ist einfach, weil er nicht die Geschichte dieser Charaktere nacherzählt. Also.
Ja, aber diese Geschichte dieses Universums.
Ja, also, aber das kannst, also die Geschichte des Universums, da laufen ja unendliche viele, also wenn du so denken willst, laufen ja unendlich viele Handlungsfäden parallel. Und du
na gut, musst aber das ist ja ein Handlungsfaden, der zum Teil 4 gehört.
Ja, aber er ist ja nur sozusagen der MacGuffin, der da reingeworfen wird. Also der Vierer hat ja immer funktioniert, ohne dass wir wussten, wo die Pläne herkommen. Sie hatten sie halt und danach, es geht ja um den Story-Arc von Luke Skywalker eigentlich in dem Film. Mhm. Es geht ja nicht so sehr im Vierer oder eigentlich 4 bis 6, geht es ja nicht um den Todesstern und wie der zerstört wird. Das ist das, wo wir hinterherrennen. Eigentlich geht es um die Geschichte von Luke Skywalker und
Na gut, man könnte aber auch argumentieren, in den Teilen 1 bis 3 geht es um die Geschichte von Anakin Skywalker.
Ja, natürlich, das ist auch so.
Und zwar ausschließlich.
Ja.
Warum sollte man nicht zwischen 3 und 4 noch die Geschichte von jemand anderes erzählen, der vielleicht nicht mit denen verwandt ist?
Ja, aber das ist eben genau, weil es da nicht hingehört. Also Anakin Skywalker ist der Vater von
aber Skywalker. Aber wenn es vom Gefühl noch viel mehr hingehört als Teil 1.
Ja, natürlich sind die 1 bis 3 schlecht, aber das
ändert nichts daran. Da schließe ich mich ja nicht mal an. Ich finde 2 ja ganz, ganz okay. Aber ist egal, ist ja Geschmackssache.
Die Geschichte von 1 bis 6 oder wo 7 bis 9 hingeht, wissen wir ja noch nicht, aber da kann man ja vermuten. Also ich meine, jetzt kommt ja in 8 Luke Skywalker dann ja jetzt zurück. Das hat man ja jetzt im Trailer dann gesehen. Und ich meine, es war ja auch nach dem Ende vom 7er einfach klar.
Ich habe es eben nicht gesehen.
Es ist die Geschichte der Jedis und es ist die Geschichte der Familie Skywalker. Das ist diese Nummernreihe. Und irgendwelche namenlosen Rebellen, die in Anführungszeichen jetzt, die da an der Seite irgendwo mal so ein paar Pläne reinreichen, das gehört halt nicht zu dieser Geschichte dazu. Das gehört natürlich in das Universum und deshalb finde ich das eigentlich auch gut, dass sie jetzt hingehen und sagen, wir erzählen euch jetzt noch so ein paar Side-Stories, ja. Und wenn man sich die später mal irgendwann in der richtigen Reihenfolge angucken will, dann kann man das machen und dann erfährt man halt all diese Dinge. Aber es muss einem halt klar sein, man springt raus, man lernt einen Sack voll neue Leute kennen, die vielleicht an der Seite mal irgendwo immer mal so bekannte Momente reingrätschen, wo man dann sagt, ah ja, okay, das ist der Moment, wo die anderen gerade das und das machen und dann aber wieder weg sind und auch in den späteren Filmen natürlich nie aufgetaucht sind. Und wie das alles gemacht ist, dass das trotzdem zusammenhält, ist einfach clever, ist gut und ja, also ich kann nicht klagen und ich würde auch, glaube ich, nicht wollen, dass der in diesem Hauptkanon so wo drin ist, weil da gehört er halt nicht hin. Der erzählt halt eine andere Geschichte, die er sich aber nahtlos einfügt. Und deshalb würde es mich auch nicht stören. Und ich glaube, es ist ja auch durchaus geplant, dass es da jetzt noch mehr solche Seitenfilme geben soll, die noch andere Geschichten erzählen. Und dieses Universum ist natürlich klar
größer. Ja, gab es ja auch schon. Also die, diese na, wie heißt denn das? Droidenkriege?
Ja, Clone Wars und so, ja.
Clone Wars, ja, genau. Das ist ja im Endeffekt auch schon sowas.
Richtig, aber
dann noch für eine andere Zielgruppe zusätzlich. Also genau, ist natürlich super intelligent gemacht.
So hoch aufgehängt, sage ich mal. Und es ging halt auch, in den Clone Wars sprang halt auch immer Yoda und so Zeugs rum, ja. Ich habe die nicht gesehen, aber
die sind auch für Kinder. Also
das ist schon, der ist auch sehr viel dunkler jetzt. Also wie soll man sagen, so dunkel im Sinne von dark, ja. Also bisschen böser, ein bisschen ja, was heißt böser? Wie soll man es beschreiben? Also das Imperium ist natürlich schon immer böse gewesen. Die haben Planeten einfach so zerstört, um ihre Macht zu demonstrieren. Ja, ganze Planeten aus dem Himmel geballert. Das ist natürlich schon immer böse und nicht nett gewesen. Aber hier ist es so, der ist so dreckiger und viel, was die Rebellion macht, auch dass da nicht alles, dass das nicht alles nur strahlende Helden sind, dass auf Seiten der Rebellion auch Fehler gemacht werden und auch Dinge bereut werden, die man getan hat. Und dass da eben auch Leute sind, die sich aus zweifelhaften Hintergründen, so ehemalige Kriminelle und was weiß ich nicht alles, dann da der Rebellion anschließen, weil dann haben sie was zu tun oder so, oder einfach nur nebenzu vielleicht auch mal irgendwo Dinge tun, auf die man nicht unbedingt stolz sein kann. Das hat sich Star Wars vorher so nie getraut. Da war immer gute Seite, dunkle Seite. Und die einen.
Das ist vielleicht ein bisschen mehr Krieg. Also, wie der Name eben sagt. Eigentlich geht es ja um Krieg. Und in den ursprünglichen Filmen ging es eben eigentlich eher oft ja um eine opereske Persönlichkeitsentwicklung von Einzelpersonen, die irgendwie sich entwickeln und ein bisschen Seifenoper mit ihrer Familie. Und der eigentliche Krieg war ja immer eher ja so ein bisschen Kulisse.
Ja, natürlich, das ist ein Märchen. Also
ja,
genau. Ja. Und hier ist es jetzt tatsächlich natürlich ist das jetzt nicht ein Kriegsfilm oder ein Antikriegsfilm, so wie jetzt im Sinne von einem, was man unter einem Antikriegsfilm verstehen würde. Das sicherlich nicht. Es ist und bleibt ein Popcorn-Action-Film. Aber er lässt zumindest mal zu, dass diese Rebellion auch mal eine Schattenseite haben darf. Und dass da auch Leute bei sind, die, wie gesagt, aus den unterschiedlichsten Richtungen und sich auch intern zerstreiten. Da gibt es so eine Szene, wo das Konzil zusammentritt und die sich halt auch nicht einig sind, was sie jetzt machen sollen. Und streiten sich dann tatsächlich offen. Und dann gibt es da so Grabenkämpfe und dann gibt es Leute, die gegen den Beschluss irgendwas mal anderes machen wollen, als jetzt eigentlich Konsens war. Und das sind alles Sachen. In dem klassischen Kanon war das halt, wenn Luke Skywalker da reinmarschiert ist und dann, ja, und du kannst das schaffen und so und jetzt fliegen wir alle und da ist halt kein Dissens in dieser Gruppe gewesen. Und hier gibt es das jetzt halt mal.
Naja, gut, in den ursprünglichen schon, gell? So die Demütigung von Anakin Skywalker, aber war auch das Einzige halt. Und war halt Story nötig, weil es halt erklärt, wie Darth Vader entsteht.
Ja. Ja gut, das war ja...
Okay. Aber ist ja schön, dass ein Film es schafft, eben die Kulisse mehr zu beleuchten und trotzdem noch Spaß zu machen. Also ich muss jetzt, gerade während du erzählt hast, so ein bisschen an Terminator denken, was ja ähnlich ist, wo es ja auch um Persönlichkeitsentwicklung geht, in einem Kriegssetting und ein Film hat einen Kriegsfilm draus gemacht, nämlich dieser Christian Bale Terminator. Und der hat ganz viele Leute verloren, mich auch, weil es dann eben kein Terminator-Film mehr war, sondern es war dann halt einfach nur ein Kriegsfilm. Und da hat er eben das Gefühl für mich verloren. Hm. Und das ist schön, dass du erzählst, dass er eben gerade das Gefühl beibehält.
Ja, also ich tue mich schwer, ihn jetzt zum Beispiel mit dem Siebener zu vergleichen, weil der Siebener hat natürlich auf viele Arten.
Siebener ist jetzt der neue, oder?
Das ist der Force Awakens, ja, genau, der ja, vor 2015, Ende 2015 in die Kinos kam. Der
auch eine weibliche Hauptdarstellerin hat, oder?
Richtig.
Und der doch jetzt auch wieder, oder?
Ja, genau.
Ja.
Das ist alles super. Der Siebener ist auch, ich fand auch einen tollen Film, ich war auch total begeistert, aber halt vor allem, weil er weil er so ans Star Wars Fanherz appelliert oder um nicht zu sagen, fast vollständig aus Fanservice besteht. und mit ein bisschen Abstand, ich mag den immer noch gerne, also wenn ich den angucke.
Das ist ja auch das, was ihm vorgeworfen wurde, oder?
Ja, klar, im Endeffekt kann man
die alten Storys nochmal erzählen.
Kann man ihm völlig zu Recht vorwerfen. Also es ist halt einfach sozusagen storymäßig nochmal alles
alles mit anderen Charakteren, aber eigentlich ist es genau das Gleiche.
Die bekannten Versatzstücke nochmal in andere Schläuche gefüllt, ja. Und man ist jetzt natürlich gespannt, wo das hinführt, und man hofft jetzt auch sozusagen, dass man, nachdem man mit viel Fanservice sozusagen sich das Wohlwollen der Fans zu diesen neuen drei Teilen, die jetzt kommen, mal gesichert hat sozusagen, ja, und gesagt hat, hier, guck mal, wir können das alles noch und das sieht jetzt alles noch geiler aus und trotzdem ist noch the good old stuff da drin, hofft man, dass sich jetzt das langsam absetzt. Und insofern fand ich den toll und ich finde den auch immer noch toll. Ob er in 20 Jahren in einer dann vielleicht vollständigen Reihe immer noch sozusagen raussteht und man sagt, der ist aber auch cool, oder ob er dann irgendwann so ein Knick nach unten ist, wenn man das Gesamtwerk dann sieht, das wage ich jetzt nicht zu prophezeien, aber ich könnte es mir zumindest vorstellen. Und das ist Rogue One gar nicht. Also Rogue One betreibt an ein, zwei kleinen Stellen mal irgendwie so ein freundliches Nicken in Richtung der alten Sachen. Und ansonsten versucht er eigene Charaktere, eine eigene Geschichte und so zu entwickeln und einfach für sich eine Story zu erzählen. Hm. Aber es funktioniert gut.
Schön. Gut.
Gut, also, wenn ich als Punkte geben soll, gebe ich natürlich 10, weil ich war einfach mal begeistert. So.
Oh Gott, und du willst ein Trekkie sein? Ich bitte dich.
Ich bin da sehr undogmatisch. Ich bin einfach trotzdem ein Trekkie. Also.
Oh, das kann nicht, das geht nicht.
Weil
das ist wie durch Nullteil.
Ach, das ist so ein Quatsch. Das ist sowieso Dogmatiker.
Ja, nee, bin ich ja auch nicht. Ich mag einfach, ich hätte da auch kein Problem mit beides zu mögen, aber ich mag Star Wars einfach nicht so gerne aus verschiedenen Gründen. Obwohl mich das nicht davon abhält, zum Beispiel den zweiten Teil, also Episode 2 eigentlich ganz gut zu finden. Also den mag ich eigentlich ganz gern. Aber ich bin einfach nicht mit den alten Filmen aufgewachsen und deswegen schaffe ich es nicht, die so zu verklären. Und und deswegen fehlt mir einfach der Grundzugang, den die meisten Leute zu Star Wars haben, fehlt mir komplett.
Ja, aber guck mal, nur Star Wars-Fan zu sein und nicht Trekkie zu sein.
Gott, ist das arm.
Da wäre zu wenig Material auch da.
Ja, und auch wirklich zu wenig Story. Also, weil die Story von Star Wars, gut, die wird natürlich jetzt immer mehr aufgebläht, aber eigentlich ist sie doch relativ schnell erzählt. Also, es ist halt wirklich ein ziemlich plumpes Gut gegen Böse. Und das Böse entsteht dadurch, dass die Guten gedemütigt werden und dann irgendwann halt keinen Bock mehr haben und deswegen böse werden. Also, ist jetzt nicht wahnsinnig komplex.
Ja, er ist nicht nur dadurch entstanden, dass er gedemütigt wurde, aber
Schon in erster Linie. Also,
ja, der wollte Jedi sein. Diese eine Figur, aber der Imperator zum Beispiel ja nicht.
Ja, gut, der Imperator, ja, okay.
Gut, also egal, darum sollte ja jetzt auch nicht gehen. Trotzdem, wie gesagt, bei Star Trek, das ist ja einfach so viel mehr Material. Also, ich meine, man muss ja irgendwie.
Eben.
Man kann ja nicht immer auf den nächsten Star Wars-Film warten. Da hast du ja lange nichts zu tun dann.
Genau, wir warten jetzt erstmal auf die neue Star Trek-Serie.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Weißt du da mehr drüber oder weißt du auch nur so viel, wie ich bekommen wird und wie nicht?
Nee, mehr nicht. Ja. Ich lasse das ganz auf mich zukommen.
Ja, ich auch. Gut, was wir jetzt auch auf uns zukommen lassen, sind unsere Gläser.
Yeah, was? Ich schon seit einiger Zeit. Es kann sein, dass ich mittlerweile schon lalle. Ich habe nämlich mir einen Drink gemacht mit Gin, mit Saffron Gin. Also ein Gin Sour im weitesten Sinne, allerdings ziemlich viel Gin und ziemlich wenig Sour. Mhm. Und ich habe ihn ursprünglich, ich glaube, mit 8 Zentiliter Gin gemacht. 8-2-2 habe ich ihn gemacht.
Oh.
Und genau. Und eben bevor wir aufgenommen haben, habe ich nochmal nachgegossen und habe nicht gemessen, wie viel es war. Ich habe einfach gegossen. Das heißt, es könnte jetzt durchaus 12 gewesen sein.
Alter.
Das heißt, ich werde gleich ganz schön dicht sein.
Gut, wir sollten uns mit dieser Sendung beeilen. Ich habe jetzt mal einen Rum aufgemacht. Und zwar hatte ich, glaube ich, schon mal in der Sendung Caniche Rum XO Double Wood von Barbados. Mochte ich. Hast du, glaube ich, auch mal bei mir probiert, ne?
Ja, mochte ich auch. Gutes Zeug.
Gutes Zeug, bisschen süß. Aber gut.
Ja, das stimmt. Aber das ist ja bei Rums allgemeines Problem.
Ja, gut, aber ob ich da jetzt ein Old Fashioned draus mache oder ob die Süße schon drin ist, ist auch wurscht.
Ja, stimmt. Muss halt ein bisschen weniger Zucker reinmachen.
Ich mache jetzt halt kein Old Fashioned draus, weil ist schon fertig. Gut. Damit kommen wir dann in die filmfreie Zone dieses Podcasts.
Ach schon.
Ja.
Naja, ein bisschen. Film-Podcast.
Ach richtig, ja genau. Da hatte ich jetzt beinahe überlesen den Punkt, aber da steht er ja. Ihr wart zu Gast in einem befreundeten Podcast, beziehungsweise, so würde ich das jetzt...
Neu gestartet
in einem Podcast. Ja, wieder relaunched, wie auch immer. Bei einem unserer Hörer, auch schon langjährigen Hörer, beim Gnislev. Wie kam es dazu und beziehungsweise wie es dazu kam, weiß ich. Er hat uns eine Mail geschrieben, dass er das machen wollte. Mhm. Aber ich war nicht dabei. Du warst dabei.
Erzähl. Schade. Ich war dabei, ja. Ja, wir wussten vorher ein paar Fragen, die er uns stellen wollte. Und was ich allerdings nicht so ganz wusste, war, in welchem Rahmen das so stattfinden sollte. Also gut, ich war auch einfach zu schlecht vorbereitet wahrscheinlich. Ich wusste jetzt nicht, ob das die Fragen irgendwie Anhaltspunkte sein sollten für eine wilde Plauderei oder ob das ein harsches Interview sein sollte. Keine Ahnung. Was wir daraus gemacht haben, kannst du vielleicht besser uns sagen.
Also ich habe mir das heute Morgen angehört. Die Sendung ist am Sonntag erschienen. Wir werden den Link dazu natürlich in die Shownotes tun. Und ich glaube, vom Konzept her ist es ja so gedacht, so habe ich es zumindest verstanden. Und so glaube ich, ist es auch, dass er mit den Podcastern von den Podcasts, die er regelmäßig hört, gerne sprechen würde. Und da so eine Reihe von, ich glaube, die Subrubrik heißt In meinen Ohren oder sowas, also was er so hört. Und dass er da die Leute interviewen will, damit die sich oder ihren Podcast oder so vorstellen. Was ihr dann daraus gemacht habt, ist die Chaos-Version des hinteren Teils unserer Sendung, also den, in den wir jetzt gerade eben eingestiegen sind. Mit der Droge der Wahl und Geschichten aus eurer Jugend und ich weiß nicht was alles. Es war unterhaltsam, wenn man euch kennt. Ob es auch unterhaltsam war, wenn man uns nicht kennt, weiß ich nicht.
Ja gut, wir haben das gemacht, was von uns verlangt wurde, ein Bild von uns zu generieren.
Ja, das habt ihr gemacht, ja.
Die Leute wissen jetzt, wie das bei uns abläuft.
Genau. Also
aber es stimmt, ich hatte zwischendrin auch so das Gefühl, dass ich es vollkommen, oder dass wir es gekapert haben, als ich dann eine Überleitung gemacht habe und die nächste Frage gestellt habe.
Mhm. Also, ihr habt es nicht nur gekapert, ihr habt euch den Arm geklemmt und seid davon gerannt. Also.
Aber es war eine angenehme Plauderei für uns. Also es war angenehm, hat Spaß gemacht.
Ja, also ich fand es auch lustig zum Zuhören, aber
ich glaube, es war länger, als es gedacht war.
Ja, es war deutlich länger, glaube ich. Nun ja, also wie gesagt, was die Hörer von seinem Podcast daraus machen, die euch noch nicht kennen oder uns noch nicht kennen, das kann ich nur mutmaßen. Für unsere Hörer, können wir jetzt getrost darüber schicken, wenn sie euch darüber plaudern hören wollen
wie
würden,
das alles losgegangen ist,
wie das alles mal angefangen hat und so ein bisschen über Sneak und Hintergründe und ich glaube, wir haben all diese Themen hier schon mal irgendwann irgendwie verhandelt, aber da ist jetzt nochmal alles auf einen Haufen.
Ja, obwohl wir da auch zum Teil das ist ja das, was der Stefan immer versucht, uns auszutreiben, seit Folge 1 etwa, dass wir auf Späteres verweisen, was in der Folge vorkommen könnte. Der Stefan sagt immer, weil es die Hörer langweilt. In dem Fall war es etwas, was wir dann aber gar nicht mehr gesagt haben. Ich habe nämlich am Anfang die Claudia gefragt, ob wir noch so ein bisschen zu uns erzählen wollen, wer wir so sind. Und dann sagt der Knistev, ja, das können wir ja nachher machen. Ja, haben stimmt. Wir halt nicht.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, das kam nicht vor. Du hast das heute übrigens auch schon wieder gemacht, ne? Du hast ganz am Anfang, als ich gesagt habe, Gin, hast du gesagt, zu dem, was ich später trinke. Also
diesmal. Ja gut, aber da war es im Endeffekt, da habe ich schon mal gesagt, dass ich Gin trinke.
Ja, also, das ist klar, aber du hast es ja aufgelöst, stimmt. Du hast ja später auch gesagt, was du trinkst, aber
ja, hast recht.
Es ist wieder dieser Effekt gewesen von Verweisen auf Dinge, die später kommen.
Ja, oh ja, da kriegen wir wieder Ärger. Ah,
ja, ja. Ja, nur intern. Ich glaube, extern stört das niemanden.
Nee, glaube ich auch. Also vielleicht ein Kasi noch. Ich glaube, der hat sich mal markiert.
Von mir aus. Gut, also Den Link tun wir in die Shownotes. Hört da bitte rein. Knislev redet ja dann wahrscheinlich auch, also er hat schon mit dem Nerd Talk geredet und er wird ja wahrscheinlich diese Serie auch fortführen. Und natürlich hat er auch noch andere Segmente in seinem Podcast. Und da könnt ihr ja mal reinhören.
Ja, ich denke, er wird mit allen reden, die wichtig sind.
Ja, wenn wir da an Nummer 2 stehen, kann jetzt, also da kann ja nichts mehr schief gehen. Ne?
Richtig.
Oder meinst du, er hat da von unten angefangen in der Tabelle? Das wäre natürlich nicht gut. Aber dann können wir immer noch darüber glücklich sein, dass wir immer im Nerd-Talk stehen. Also egal wie, wir kommen da gut weg bei der Nummer.
Ja, stimmt. Ja, es wurde auch, als wir dann aufgelegt, also nicht aufgelegt, sondern als wir die Aufnahme gestoppt hatten, da ging das Gespräch dann völlig, also da ging es völlig amok. Es ging dann dahin, dass ich Ärzte-Songs gesungen habe und der Stefan gesagt, das müssen wir in der nächsten Sendung bringen. Und also, es wurde schlimm.
Naja, der Stefan hat das bestimmt aufgenommen. Naja. Naja, gut. Also ich habe diese Aufnahme nicht. Ich kann die jetzt hier nicht rein tun. Aber ja, wer weiß. Der Stefan kann ja mal berichten. Was haben wir noch so? Wir hatten hier auf der Liste eine App stehen, die wir beide verwenden.
Über die wir hier schon geredet haben.
Haben wir das schon mal?
Vor langer Zeit haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ja, doch. Daraufhin habe ich dann, glaube ich, ein paar Follower bekommen. Sind das, nennen die sich da Follower? Nee, Mempels nennen die sich da.
Also es geht um Memrise.
Ist eine Sprachlern-App.
Wie mein Spanischkurs immer sagt, me llamo Memrise. Also auf Spanisch spricht man es offensichtlich anders aus.
Das ist, glaube ich, so ähnlich wie Babel, oder? Also ich kenne Babel nicht, aber nach dem, was ich so kenne von Babel, ist es, glaube ich, ähnlich.
Ich habe mal Duolingo benutzt, das war auch nicht viel anders.
Ja, im Endeffekt ist es so ein Vokabellern-Setzkasten.
Genau, und er hat halt, also man kann ganz viele Kurse anklicken, verschiedenste Sprachen lernen und was dann immer passiert ist, du kriegst halt einzelne Wörter oder später dann auch Phrasen oder ganze Sätze und die musst du entweder werden sie dir in der Fremdensprache gegeben und du musst die Übersetzung anklicken oder andersrum oder du musst sie also entweder nur aus einem Multiple Choice auswählen oder du musst sie tippen oder manchmal, wenn es so Sätze und Phrasen sind, musst du sie aus den einzelnen Wörtern, die dir vorgegeben sind, da sind manchmal auch so False Friends dabei und manchmal auch viel zu viele Wörter, die du gar nicht brauchst, sondern musst du halt aus diesem Sammelsurium von Wörtern, was dir hingelegt wird, die so rauspicken und in die richtige Reihenfolge schieben, um das zu sagen, was oben in der anderen Sprache steht. Und es gibt auch einen Modus, bei dem du, glaube ich, sprechen musst und das Telefon versucht, deine Aussprache zu korrigieren. Den habe ich gleich deaktiviert.
Das ist aber, glaube ich, ein Plus-Modus, oder?
Früher ging das so. Vielleicht ist das mittlerweile.
Ja. Also die App gibt es auch kostenpflichtig, da kann sie ein bisschen mehr.
Ja, das ist so free to play sozusagen, gell? Mit
ja,
so
einem ich finde nicht, dass man es braucht. Also mir langt es völlig dieses. Ja,
vor allen Dingen, es gibt hier dauernd die kostenpflichtigen Optionen so zum kostenlosen Ausprobieren.
Ja klar, will ich halt anfixen.
Ja, aber das kommt so oft, dass ich denke, oh, ja, das ist oft genug dabei, brauche ich nicht kaufen.
Stimmt.
Das ist schon so ein bisschen falsch.
Ich nehme es oft nicht. Ich nehme es oft nicht.
Das mache ich selten, aber. Ja, naja, und es ja, funktioniert und was halt
wir,
irgendwie als
Sprachlern. Was wir vergessen haben, ist ein glaube ich, sehr wichtiger Aspekt ist eben, für dass dich, es ja. ordentlich, ja, für, ich glaube für viele Menschen, ist, dass es ordentlich durchgamifiziert ist. Also man sammelt Punkte, man reiht sich in Ranglisten von erst einmal innerhalb der jeweiligen Kurse, aber auch von seinen Freunden, mit denen man sich eben vernetzt, kann eben schauen, wie viele Punkte hat der Bob die Woche gemacht, diesen Monat gemacht, insgesamt gemacht. Man bekommt dann irgendwelche Abzeichen, wenn man bestimmte Punktestufen überschritten hat oder wenn man eine bestimmte Anzahl von Tage in Folge eine bestimmte Anzahl von Punkte geschafft hat. Also ja, funktioniert für mich gut. Und lässt halt, ja, ist halt, lässt einen halt dabei bleiben, ne?
Ja, definitiv. Also, ich finde von diesen sogenannten Badges, also diesen Abzeichen, die man so kriegen kann, da dürfte es gerne noch mehr geben, weil das ist irgendwie,
ja, finde ich auch.
Das finde ich ein bisschen arg dünn. Ja, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel reingucke und gucke, was diesen Monat los ist, der Monat ist ja noch recht jung, dann sehe ich, dass ich irgendwie 43.000 Punkte habe und du hast schon 53.000. Das ist natürlich ein Skandal, da muss ich heute Nacht auf jeden Fall noch irgendwie 30.000 Punkte machen.
Wo ich mit dir drüber reden wollte, es läuft so, ja. Ich mache sehr konstant Punkte, über Jahre jetzt schon. Zwischendrin auch mit großen Pausen durchaus, aber normalerweise mache ich so, also dieses, mache jeden Tag eine bestimmte Anzahl von Punkten und krieg dafür irgendwas, also diese Serien, das funktioniert bei mir ziemlich gut und funktioniert natürlich erstens mal auch ganz gut, was das Lernen angeht, worum es ja eigentlich geht und eben auch, was das Punktanhäufen geht und dann kommt so jemand wie du, also ich mache so am Tag vielleicht so, was weiß ich, vielleicht an einem Durchschnittstag vielleicht so 3.000 Punkte oder so, vielleicht auch nur 2.000 und was nicht sehr viel Zeit braucht, was vielleicht so 10 Minuten sind oder so, also kann ich jetzt nicht schätzen, aber...
Nee, das geht schneller, mit Wiederholen geht das schneller.
Ja, genau, das ist der Punkt. Und dann gucke ich halt und dann hast du halt plötzlich an einem Vormittag 40.000 Punkte und ich denke, what? Wie geht denn das? Und dann so, wahrscheinlich ist er irgendwie mit dem Zug nach Gießen gefahren und so. Jetzt fassbar viele Punkte machst in so kurzer Zeit, was zum Teil echt frustrierend ist, wo ich dann immer die ganze Woche wieder rankämpfe. Letzte Woche zum Beispiel, ja. Letzte Woche am Anfang ging es so gut los. Ich war ganz zufrieden. Ich hatte irgendwie am Mittwoch oder so 25.000 Punkte, was echt gut ist. Und dann wirklich du an einem Tag 40.000 Punkte. Oder 45. Naja, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich es aber geschafft, mich gestern, mich so gerade so noch drüber zu kämpfen und habe dann gehofft, dass du nicht mehr reinschaust. Du hast auch nicht mehr reingeschaut. Wodurch ich die Woche gewonnen habe, für ich mir natürlich überhaupt nichts kaufen kann. Aber egal. Aber wie machst du das?
Ich lerne im Moment 6 parallele Kurse.
Das ist mehr als ich. Ich lerne, glaube ich, 3,5 oder 4, wenn es hochkommt.
Und was ich immer mache, ist, ich gehe in diesen Kurs rein und er zeigt dir dann immer so an, dass du gewisse Wörter wiederholen sollst. Oder du kannst dich halt immer entscheiden, machst du das jetzt, wiederholst du die Wörter oder lernst du neue Wörter. Und ich glaube, wir haben schon mal ermittelt, dass Wiederholen mehr Punkte gibt.
Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es mal versucht zu messen und bin zum Schluss gekommen, dass es doch recht gleich ist. Also es kommt beim Wiederholen drauf an, ob du für pro Wort dann 150 Punkte bekommst oder 77 oder 75. Das hängt, glaube ich, davon ab, wie oft du schon wiederholt hast. Also, weil mir ist aufgefallen, dass Wiederholen nicht immer 150 Punkte bringt.
Okay, so genau habe ich nicht hingeschaut. Aber ich gehe dann halt hin und mache in allen 6 Kursen erstmal alle Wiederholungen, bis da diese blaue Zahl weg ist. Und danach mache ich dann mache ich in jedem Kurs einmal neu lernen. Und das ziehe ich dann durch. Und wenn ich danach immer noch Lust und Zeit habe, was aber schon so ein Aufwand von, sagen wir mal, 30, 40 Minuten ist, und das ist so ungefähr die Zugfahrt, die ich täglich habe.
Ja, eben, das ist nämlich, weil 40 Minuten ist halt schon echt viel. Also, weißt du, es ist so, meine Mutter hat früher mal, ich war ja ganz schlecht in Sprachen, vor allem in Französisch, und meine Mutter hat immer gesagt, ja, da musst du halt mal am Tag, also wenn du am Tag 2 Stunden Französisch lernst, dann bist du super. Und weißt du, als 16-Jähriger kannst du dir nur einen Kopf greifen, ja, 2 Stunden am Tag lernen. Und zwar nicht nur einen Tag, sondern jeden. Ja, alles klar, sehr realistisch. Und also das ist jetzt auch, ich lerne jetzt seit Jahren, das ist wirklich schon echt lange, also fast schon seit Jahrzehnten, mit Freude Sprachen. Aber also garantiert nicht 2 Stunden am Tag. Also ich finde auch 40 Minuten ist echt derb. Ja, aber ist halt, wenn du Zug fährst, gell?
Mach ich auch nicht jeden Tag. Also es ist dann immer so, wenn ich dann reingucke und du bist vorne oder so, ja, dann habe ich diesen Ehrgeiz und dann sehe ich auch diese ganzen blauen Zahlen an meinen ganzen Kursen, was ich alles wiederholen muss. Und dann steht in dem einen Ding, dass ich 91 Wörter wiederholen muss oder so. Und dann quäle ich mich da durch. Und dann wiederhole ich diese ganzen 91 Wörter. Und dabei mache ich dann ein paar Fehler und dann kommt er irgendwann mit diesem, du musst deine schweren Wörter, die du öfter falsch machst, musst du nochmal wiederholen, dann mache ich das auch noch. Und
Das ist jetzt so ein Plus-Ding, gell?
Ich glaube ja.
Gibt das ordentlich Punkte? Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, weil es mich langweilt.
Nee, das nervt also, wie die Sau. Ob das Punkte gibt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber danach funktioniert das, danach hast du diese Wörter drin, weil der quält dich mit diesen Wörtern.
Das kann es nämlich schon auch sein, dass du stärker Also, dass der Prozentsatz von richtigen Antwort bei dir einfach höher ist und du deswegen in einer kürzeren Zeit mehr Erfolg hast und dadurch auch mehr Punkte generierst. Dadurch, dass du die Kurse öfter machst.
Dadurch, dass ich die sehr viel wiederhole und nur sehr wenig neue Wörter lerne pro Sitzung, habe ich eine extrem hohe Richtigquote. Also, wenn ich in so 10 gefragten Wörtern einen falsch mache, beiße ich mich schon.
Wow, okay,
Im Normalfall mache ich keinen falsch. Weil ich einfach
Ich bin so zufrieden. Ich bin zufrieden, wenn ich 60-70% richtig habe.
Nee, gar nicht. Da würde ich,
Viel neu mache halt.
Ja, nee, da würde ich das Gefühl haben, dass alles an mir vorbeirauscht und ich nichts mehr merken kann. Ich brauche dieses Gefühl von, ich kann die alle. Und dann schaffe ich mir ein neues drauf. Und ja.
Ah, okay. Ja, gut, dann ist das ein Grund. Also ich muss sagen, ich habe meine Taktik gegen dich schon zum Teil in die Richtung umgestellt, auch muss ich zugeben. Und auch meine Taktik, das betreffend, dass ich jetzt doch meinen Serienrekord mal brechen will. Der liegt im Moment bei 50 Tagen.
Ich bin bei 10.
Und den will ich jetzt brechen. Ich bin jetzt gerade bei, ich glaube, 24 oder 25 wieder. Und mir ist aufgefallen, ich habe es vor Ostern schon mal probiert mit dem Spanisch 1-Kurs, den ich... Bist du noch da, Bob?
Ich bin noch hier.
Gut, weil mein Computer ist in Standby gegangen. Ich habe kurz einen Schreck gekriegt. War nur der Bildschirm. Ich habe eben durch dich, das ist auch sowas, wie ich zu den Sprachen komme. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Spanisch lernen würde. Aber weil du halt Spanisch gelernt hast, habe ich gedacht, okay, ich spiele jetzt gegen dich Memrise und deswegen muss ich jetzt auch Spanisch lernen. Und
was komplett absurd ist, weil man kann das mit egal was
gegeneinander spielen. Genau, es ist totaler Unsinn, aber so habe ich Memrise übrigens auch angefangen. Der Stefan Bukacek hat Tschechisch gelernt, weil er tschechische Wurzeln hat und hat mir Memrise gezeigt und habe gesagt, okay, dann lerne ich auch Tschechisch, obwohl ich überhaupt keinen Bezug zu Tschechisch hatte. Egal. Und deswegen bin ich jetzt bei Spanisch gelandet, was ich parallel zu noch ein bisschen Polnisch und jetzt aber neuerdings Rumänisch mache.
Und Gottes Willen, was willst du damit?
Rumänisch habe ich jetzt angefangen, weil in dem... in der Intensivstation, wo die Rosa liegt, liegt auch ein anderes Kind mit rumänischen Eltern, die fast kein Deutsch sprechen. Da fand ich es eigentlich ganz cool, wenn ich mir so ein paar Worte Rumänisch drauf schaffe. Und ich habe es jetzt aber allerdings noch nicht geschafft, seit ich das angefangen habe, die wieder dort zu treffen, weil sie ja irgendwie zu anderen Zeiten dort sind als ich. Aber wenn ich sie das nächste Mal treffe, werde ich dann, keine Ahnung, mal 3 Brocken Rumänisch vielleicht von mir geben können. Was natürlich nicht keine Unterhaltung sein wird, aber es wird so, ist halt so, finde ich ganz nett einfach.
Ich habe ja den ganz praktischen Anspruch, da ich halt einfach von den Urlauben, die ich so mache in den letzten Jahren, halt überdurchschnittlich oft in Spanisch sprechenden Ländern bin, eigentlich fast immer in Spanien. Sei es jetzt Mallorca, wo ich regelmäßig hinfliege und da halt auch gerne eben den Ballermann sein lasse und dann irgendwo auch bin, wo man tatsächlich mit Spanisch, oder da sprechen sie wahrscheinlich dann Mallorquin, was ja eigentlich nicht Spanisch ist, aber sie verstehen halt Spanisch und sie verstehen halt größtenteils kein Deutsch in den Bergregionen irgendwo. Oder zumindest tun sie so, als ob sie kein Deutsch verstehen. Nee, weil halt
tun sie wirklich nicht. Und auch kein Englisch. Als wir auf Teneriffa ausgeraubt wurden, habe ich das schmerzlich gemerkt, dass nicht mal Polizisten irgendwas außer Spanisch sprechen. Also es ist nicht verkehrt, Spanisch zu sprechen, wenn man in Spanien unterwegs ist.
Ja. In Spanien hatte ich tatsächlich, auf dem spanischen Festland, die Polizisten, mit denen ich da Kontakt hatte, die konnten Englisch. Aber einfach so generell, also es ist oft so, dass ich hatte halt dieses Schlüsselerlebnis, als ich an einem Hotel stand, bei dem ich eine Reservierung hatte oder glaubte zu haben und die Frau hinter diesem Tresen mir versuchte auf Spanisch klarzumachen, dass es ja keine Reservierung ist und sie auch gar nicht weiß, was ich von ihr will. Also so habe ich da ihre Körpersprache gedeutet. Und sie konnte kein Wort Englisch, kein Wort Deutsch. Ich konnte zu dem Zeitpunkt vielleicht irgendwie so Buenos Dias und das war es dann so und so, ja. Meine Freundin konnte vielleicht noch 5, 6, 8, 10 Wörter Spanisch. Die Frau hat aber auch nicht aufgehört, in einer unfassbaren Geschwindigkeit zu reden, sodass wir selbst, wenn wir das ein oder andere Wort verstanden hätten, auch keine Chance gehabt hätten, irgendwas davon zu kapieren.
Ja, das ist fies.
Und es war dann halt einfach so, wir standen uns gegenüber und haben uns wahllos Wortsalat an den Kopf geworfen und kamen zu keiner Einigung. Und irgendwann mussten dann Stift und Papier her und dann irgendwann konnte man ihr dann klar machen, dass wir einfach nur eine Nacht übernachten wollen. Und das hat sich dann auch geklärt. Und dann habe ich mit ihr auch mit Händen und Füßen noch eine weitere Reservierung ausgemacht für 14 Tage später. oder 10 Tage später, ist auch egal, wo ich nochmal eine Nacht in demselben Hotel übernachten wollen würde. Und ich habe gesehen, wie sie mit ihren eigenen Händen in ihren Kalender, in der richtigen, also den Kalender konnte ich ja lesen, auch wenn er auf dem Kopf stand von meiner Seite aus, habe ich gesehen, wie sie da meinen Namen reingeschrieben hat, ab von meinem Personalausweis abgeschrieben, hat sie da eingetragen, dass wir da nochmal kommen wollen. Und dann sind wir 10 Tage später wiedergekommen und dann war eine andere Frau da und wir hatten wieder keine Reservierung. Also das ist irgendwie technisch in diesem Hotel auch ein Problem scheinbar, weil dann habe ich auch mich umgeguckt, ob ich dieses Buch irgendwo sehe, dass ich auf das Buch zeige, das Buch war auch weg. Und dann, also dieser Kalenderbuch da. Und dann denkst du auch, es ist wahrscheinlich hoffnungslos in diesem Hotel, auch wenn du Spanisch kannst. Aber das war so einer der Momente, wo ich auch dachte, wie, das wäre doch schön, wenn ich auch in einem Restaurant oder so, wenn ich wenigstens am Eingang sagen könnte, ich hätte gern una mesa para dos, por favor, ja, das, einen Tisch für zwei. Das wäre ja schon mal so Punkt eins. Und wenn ich irgendwie gerne noch eine Gabel hätte oder was auch immer, dass man dann wenigstens so die wenigen Brocken und nicht nur La Cuenta, por favor, das und dann kommt er und sagt irgendwas und dann ist schon Ende, dann weißt du schon nicht mehr, was er da jetzt geantwortet hat.
Das mit der Gabel habe ich übrigens tatsächlich mal angewendet. Da waren wir im Urlaub in Polen und ich hatte auch Polnisch mit Memrise gelernt, allerdings aus einem anderen Grund, weil Freunde von uns Polen oder sie Polin war oder ist. Und ich habe da gedacht, ja, okay, lerne ich ein bisschen Polnisch, warum nicht? Und dann saßen wir tatsächlich mit Freunden in einem Lokal in Polen und wir hatten tatsächlich keine Gabel. Und da konnte ich eben fragen, ob sie uns noch eine Gabel bringt. Und da waren unsere Freunde auch sehr beeindruckt. So, wie, sprichst du Polnisch? Und er gesagt, ja, nicht sehr viel, aber das wusste ich jetzt zufällig.
Ja.
Ja, ist einfach schön. Also es ist einfach toll, ne? Man kriegt einen anderen Zugang, ganz klar. Also du bist halt nicht mehr der Totalidiot. Sondern nur ja, der Halbidiot.
Also ich hatte jetzt zufällig gerade gestern mal so einen kurzen Moment. Wir haben hier im Haus Leute wohnen, die ursprünglich so mexikanische Wurzeln haben. Und der kleine Junge von denen wächst auch mehrsprachig auf. Und dann war es so, dass er im Hof gespielt hat und seine Mutter hat aus dem Fenster gerufen, auf Spanisch. Und wie sie dann so sind, wird da halt auch extrem schnell gesprochen. Und im Spanischen werden auch alle Wörter so relativ übergangsfrei oder zumindest hört sich das für jemanden, der die Wörter einzeln lernt, dann so an, zu einer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, das klingt ein bisschen böse, aber so meine ich das nicht, zu einer Soße so zusammengezogen, ja.
Echt? Ich finde es aber echt ganz okay im Spanischen. Bitte? Also verglichen mit dem Französischen finde ich es echt noch ganz okay.
Das kann ich nicht beurteilen, ich kann ja kein Französisch. Und jedenfalls, ich stand zufällig auch gerade auf dem Balkon und hörte das halt, weil es einfach super laut war. Das konnte man nicht hören. Und dann dachte ich mir so, oh ja, Spanisch, jetzt was sag ich? Ich meine, es war ja wahrscheinlich was völlig Banales irgendwie, dass er zum Essen hochkommen soll oder keine Ahnung was. Und es war so schnell und es war so viel und zwischendurch habe ich 3 Wörter verstanden und es ergab alles keinen Sinn. Und dann dachte ich mir, fuck, immer noch völliger Anfänger. Aber gut, so ist es halt.
Ja. Ich muss sagen, das ist sogar noch stärker für mich ein Grund, Fremdsprachen zu lernen, als dieses Restaurant Spanisch, Restaurant Polnisch, was mir irgendwann im Urlaub anwendet, nämlich die Leute zu verstehen, mit denen wir hier leben. Und man kann das finden, wie man mag, aber Deutschland ist ein Einwanderungsland und wir haben einfach wahnsinnig viele Leute, die nicht in erster Linie Deutsch sprechen, die vielleicht auch Deutsch sprechen, aber ich finde, also einmal aus ein Zeichen von Respekt, aber auch einfach aus Neugier oder aus Begeisterung, keine Ahnung, finde ich es schön, wenigstens einen Teil von deren Sprachen zu lernen. Und deswegen habe ich auch schon immer mir vorgenommen, irgendwann lerne ich mal Türkisch. Habe ich auch schon bei Memrise versucht, ist bei Memrise sehr schwierig. Also ich habe es nicht geschafft. Aber das war schon auch so das Polnisch und jetzt auch eigentlich das Rumänisch ist schon auch dadurch befeuert, dass ich mir denke, ja, es reden einfach wahnsinnig viele Leute in Deutschland Polnisch und Rumänisch. Warum nicht ein bisschen was davon drauf schaffen? Also ich habe da dieses Schlüsselerlebnis, habe ich mit dem Christian Schroff gehabt, Barkeeper aus oder Barbesitzer aus Hofheim. Und da waren wir für ein Wettbewerb, ein Barwettbewerb, ein Cocktailwettbewerb, mussten wir noch Koriander kaufen und wir sind in so einen türkischen Supermarkt gefahren oder so einen typischen türkischen Laden und Christian Schroff, wie man am Namen schon hört, ist halt kein Türke, ist halt Deutscher und ist da halt rein und hat mit dem türkischen Besitzer auf Türkisch so ein bisschen Smalltalk gemacht und auf Türkisch eben bestellt und gekauft. Und ich war total geflasht und dachte, ey, wie, du sprichst Türkisch? Und dann meinte ich, ja, ich bin in Sossenheim Block aufgewachsen. Ich meine, ja gut, ist halt auch eine Möglichkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob es Sossenheim war, ich glaube, es war Sossenheim.
Ist ja auch egal, das Stadtteil von Frankfurt für genau. Die Leute, die nicht...
Richtig, es ist halt einer der Stadtteile mit vielen Migranten. Und ja, okay, der hat in seiner Jugend, Kindheit, keine Ahnung, hat einfach die Chance genutzt, ein bisschen was mitzunehmen. Aber ich dachte mir so, ja, eigentlich total geil. Du gehst, weißt du, hier ist auch einen halben Kilometer weiter ein türkischer Supermarkt und ich gehe da auch hin und wieder einkaufen, aber ich spreche halt kein Wort Türkisch. Und das ist eigentlich schade.
Definitiv, aber also ich gehe da mehr so, also erstmal bewundere ich das, wie viele Sprachen du parallel in Memrise einfach so abfackelst und wo ich glaube, dass mein Gehirn da einfach nicht mitkäme. Dass da am Ende so eine Soße draus wird und ich nicht, dass da am Ende nichts Verwendbares in keiner dieser Sprachen dabei rauskäme. Nee, weil ich jetzt schon in Spanisch merke, wo ich jetzt schon in dem Advanced-Kurs irgendwie rumklicke und ich höre auch zwei Podcasts, die mir versuchen, Spanisch beizubringen. Und das geht auch so halbwegs. Da sind dann manchmal Unterhaltungen dabei, wo du dann in so einem Spanisch-Podcast ein 4-5-minütiges Stück Text hörst und denkst, ich habe mitgekriegt, worum es da ging. Ich konnte der Unterhaltung folgen. Ich habe vielleicht nicht jede Einzelheit verstanden, aber ich konnte der Unterhaltung folgen. Und dann kommt nächste Woche die nächste Unterhaltung und da verstehst du wieder gar nichts so von großen Teilen und denkst wieder, okay, doch nicht. Und es bleibt schwierig mit, sag ich mal, mit so neben der Zeit, neben der Arbeit, neben dem Kind, neben allem zu versuchen, sich eine neue Sprache drauf zu schaffen, ohne in Sprachschule zu gehen, ohne 3 Monate alleine in das Land zu fahren und dort nur unter Einheimischen zu leben, das ist wahrscheinlich das Effizienteste.
Das ist auf jeden Fall.
Und ich glaube, wenn ich mich jetzt auf mehrere Sprachen, so wie du das machst, kaprizieren würde, hätte ich Angst, dass am Ende alle diese Zeit vergeben ist, weil in keiner Sprache was Richtiges rauskommt.
Das ist aber nur eine Angst. Also ich habe festgestellt, dass das unser Hirn sehr gut schafft. Und je mehr Sprachen ich lerne, oder was heißt lernen, in je mehr Sprachen ich reinschaue, ja, die wenigsten Sprachen habe ich wirklich gelernt, sondern habe ich einfach nur einen Eindruck bekommen, desto mehr schaffst du es, Muster zu erkennen, desto leichter fällt es dir natürlich, das ist natürlich total banal, fällt es dir, Sprachen zu lernen, desto leichter fällt es dir aber auch, Sprachen voneinander abzugrenzen und zu unterscheiden. Also ich lerne jetzt im Moment 2 romanische Sprachen. Ja? Das ist natürlich total gefährlich. Aber ist eigentlich, also das ist dieses, du bist dann in einer Unterhaltung und hörst was und verstehst es und bist dann plötzlich im Spanischen. Und dann stört dich das Rumänisch, was du gelernt hast, nicht. Also das habe ich ja im Studium mit Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, da habe ich ja 3 Sprachen der gleichen Sprachfamilie parallel gelernt, hat das auch nicht viel gemacht. Also gut, mein Dänisch war ziemlich norwegisch, aber das liegt auch daran, dass die Sprachen einfach total ähnlich sind. Also dass im Endeffekt Norwegisch das richtig ausgesprochene Dänisch ist. Aber also das eigentlich macht das nichts. Also mich hat es nicht so beeinträchtigt, muss ich sagen.
Naja, wie gesagt, mein Test jetzt gestern mit dem Spanisch von den Leuten hier im Haus hat ja gezeigt, dass ich da noch ganz am Anfang stehe. Und insofern, jetzt kommt ja, steht ja unsere Urlaubsreise, vielleicht können wir da jetzt auch mal den nächsten Themensprung machen.
Ja, dann mach doch noch Portugiesisch und Französisch.
Damit ich alles abdecke, wo ich lang will.
Genau.
Das wäre halt hoffnungslos, weil ich bin jetzt schon sicher, dass ich im Spanischen in irgendeine Situation kommen werde, wo ich irgendwas sagen will und da fehlen mir einfach vorne und hinten die Wörter. Und vor allen Dingen halt so die Möglichkeiten, irgendwie Verben zu konjugieren und, ja. Und all diese Dinge. Ich werde dann vielleicht irgendwas zusammenrade brechen können, damit man ungefähr weiß, was ich eigentlich, vielleicht so in die grobe Richtung, was ich will.
Ist doch okay.
Aber dann verstehe ich wieder die Antwort nicht, weil da wieder ein Haufen Wörter drin sind, die ich nicht kenne. Und ich glaube nicht, dass mir das jetzt sinnvoll noch was bringt. Ich habe damals zum Beispiel, wo wir letztes Jahr sind mehr Richtung Dänemark-Schweden gefahren, da habe ich mit Memrise vorher Dänisch versucht zu lernen.
Ja, aber Dänisch ist halt auch, ich will nicht sagen die Sprache des Teufels, weil das ist baskisch, aber das ist halt eine Sprache, die man nicht so lernen kann. Also Dänisch gehört einfach nicht zu den Sprachen, die man so lernen kann. Also bin ich der Meinung. Weil Bass den ich einfach
ist tatsächlich, also Bass, da, wo du das gerade sagst, ich hatte auf unserem, auf dem Blog, wo wir unsere Reisen verbloggen, zum Beispiel einen Ortsnamen aus dem Baskenland. Da würde ich nicht mal wissen, wie man den ausspricht. Also wir können ja da gerade mal hingehen, damit ich das jetzt
ich habe irgendwann mal ein Buch gelesen, wo immer davon war, dass Baskisch die Sprache des Teufels ist. Ich glaube, das ist aber auch so eine alte Bezeichnung, die daher rührt, dass unsere europäischen Sprachen, was ja im Endeffekt romanische und germanische Sprachen und slawische Sprachen sind, dass es eine relativ überschaubare Anzahl von Sprachfamilien ist, die dann auch noch relativ verwoben miteinander sind. Und deswegen fällt es uns relativ leicht, ja. Also jeder Deutsche, also jetzt jeder deutsche Adlige, was ja im Endeffekt jeder war, der irgendwie Rang und Namen hatte oder der relevant war, der konnte Französisch früher. Und deswegen ist es dem natürlich leicht gefallen, Spanisch zu lernen oder Spanisch zu verstehen oder Italienisch. Und für den war natürlich Baskisch, was ja, soweit ich weiß, aus einer ganz anderen Sprachfamilie kommt, war natürlich völlig fremd und deswegen auch extrem schwer zu lernen. Und deswegen eben dieses Vorurteil oder dieses, ja, das ist so eine völlig absurde Sprache, die Sprache des Teufels. Ja, gut, weiß ich gar nicht, ob das, wenn man sie, die Sprache, also kann ich nicht beurteilen, wenn man sie wirklich mal objektiv betrachtet, ob die wirklich so kompliziert ist. Was ich bei Dänisch, was ich gelernt habe, auf deutschem Hochschulniveau, was nicht so wahnsinnig hoch ist, aber immerhin, wirklich tatsächlich beurteilen kann, Dänisch ist eine völlig bekloppte Sprache. Also das ist halt, Dänisch ist einfach völlig idiotisch ausgesprochen. Das, ich bin der Meinung, das kann man nicht anders sagen. Ja, die sprechen. Ja,
das ist mir in meinen kurzen, aber heftigen Versuch, Spanisch, Dänisch zu lernen, durchaus auch aufgefallen, dass man, ja, man versucht sich dann so Eselsbrücken zu bauen, wie das halt auch im Spanischen, wenn du dann so, okay, Doppel-L ist ein J, ja, okay.
Ja, genau, weißt du, aber genau sowas geht im Dänischen nicht, weil das einfach.
Dann versuchst du da, genau, dann genau, versuchst du das im Dänischen.
Das ist alles korrupt.
Und dann irgendwie deine Kopfhörer sagen dir, wie das ausgesprochen wird, was da in Buchstaben vor dir steht, und du denkst dir.
Warum das jetzt? Und warum lassen sie die Hälfte des Wortes weg?
Genau, und dann drückst du nochmal drauf, dass das Ding nochmal wiederholt, und dann wiederholt es wieder, und dann denkst du dir, nee, ich habe da nichts überhört.
Ja, genau. Das ist eben nicht wie bei Französisch, wo man sich erstmal einhören muss. Ja, bei Französisch haben viele auch am Anfang das Gefühl, die lassen alles weg, aber das ist nicht so. Französisch wird praktisch alles ausgesprochen. Aber im Dänischen werden einfach Teile weggelassen. Und da haben wir dann unseren Dänischlehrer auch gefragt, so, wie ist denn die Regel hier und hierfür? Und da hat er gesagt, ja, nee, weiß er nicht. Der war Däne, ja? Nee, da gibt's keine Regel für. Super, so kann man toll Sprachen lernen.
Irreguläre Wörter oder so gibt's ja in allen Sprachen, aber das sind dann halt die Ausnahmen,
gell? Ja, aber halt in der Menge, also.
Na gut, wir sind keine Linguisten, das werden wir nicht mehr ergründen, nee, aber ich habe jetzt gerade mal in dem Artikel hier rausgesucht, der Ort, in dem wir damals übernachtet haben, schreibt sich ITXASPE. Also das bitte mal, ich habe das ins Dokument geschrieben, wenn du das vor dir sehen möchtest, kannst du immer versuchen, das auszusprechen.
Also wenn ich dieses Wort sehe, dann habe ich, mein erster Gedanke ist, was in dem Fall wohl nicht so stimmt, ich glaub, weiß nicht, wie du Baskisch, aber ich glaube, also das sieht für mich aus wie ein Wort, was aus einer anderen Schrift transkribiert ist, ja, und wo ich einfach nicht weiß, wie die lateinische Transkription gesprochen wird. Also ich weiß einfach nicht, wie das T gesprochen wird und wie das X gesprochen wird. Vielleicht weiß ich nicht auch, wie das A oder wie das S gesprochen wird. Deswegen ist es total müßig, das zu versuchen auszusprechen. Also das kann natürlich Itjaspe heißen, aber das wäre schon wieder eine spanische Herangehensweise.
Ja, oder Itraspe oder so, ja.
Also
das kann alles sein.
Das kann auch Itjaspe sein.
Ja, das Witzige ist halt, wenn du da vor Ort bist, und du bist zu zweit in deinem Auto und hast eine Karte und redest darüber miteinander, dann fahren wir hier und dann fahren wir da und dann kommen wir nach da und so. Und dann kommt da so, jeder von diesen Orten heißt irgendwie, und du kannst nicht mal dich miteinander unterhalten, weil du die Sachen, die da stehen, einfach nicht aussprechen kannst.
Dann fahren wir durch Griechenland. Bitte? Dann fahren wir durch Griechenland, das ist super. Das sind Dinge auch noch in der Schrift, die du nicht lesen kannst, die du irgendwie liest.
Das geht noch. Ja, aber das sind so, da endet die Kommunikation dann, weil du nicht mal mehr mit deinem Gegenüber, du sprichst was aus und das Gegenüber guckt auf dieselbe Karte und weiß nicht, was du da gerade gesagt hast, weil sie es vielleicht anders ausgesprochen hätte. Und das sind so Sachen, wo du dann echt denkst, das kann doch nicht sein, könnt ihr mal eure Orte vernünftig benennen hier. Aber gut, so ist das halt. Das sind die, die großen und kleinen Probleme einer solchen Reise.
Ja, eine Sache, um noch auf das zurückzukommen, was ich als Aufhänger eigentlich brachte.
Ja.
Und zwar, ich habe ja auch den Grundkurs gemacht in Spanisch, von dir inspiriert, und habe dann versucht, diese Serie zu schaffen, wo ich am Tag 1500 Punkte machen muss. Und das geht am Anfang auch ziemlich gut. Und ich habe halt auch so wie sonst gelernt, also richtig so neue Wörter. Und dann kannst du plötzlich nur noch wiederholen, was relativ schnell passiert, weil ich glaube, der erste Kurs aus, ich weiß nicht, wie viele Wörtern besteht, vielleicht 150 oder so, vielleicht 200, keine Ahnung. Und dann kriegst du am Anfang auch noch toll neue Punkte. Und die Abstände, in denen man dann das gleiche Wort nochmal wiederholen kann, die werden immer länger. Also du kannst es theoretisch nochmal wiederholen, aber kriegst dann ganz wenig Punkte, kriegst dann nur 5 Punkte. Und du musst im Endeffekt die Zeit, bis du wieder ordentliche Punkte, also 150 oder 77 bekommst, musst du sehr lange warten, bis das Programm praktisch wieder der Meinung ist, dass man es mal wieder prüfen müsste. Und das kann dann sowas wie 400 Tage sein. Und dann hast du es halt ab einem bestimmten Zeitpunkt sehr schwer, deine Serie, die immer pro Kurs gilt, beizubehalten. Was mich jetzt Zweierkurs dazu geführt hat, dass ich den Zweierkurs sehr zurückhaltend mache. Also beim Zweierkurs mache ich jetzt immer erst die Wiederholung und da auch nur, bis ich 1500 Punkte habe, und dann breche ich es ab, egal. Also selbst wenn ich ja mitten in meiner Wiederholung gerade drin bin, breche ich bei 1500 Punkten ab, weil ich das Tagesziel erreicht habe, um möglichst viele, also damit die Serie lang werden kann. Weil sonst kann die Serie nicht lang werden. Ja, sonst bin ich dann irgendwann bei 40 Tagen und habe nur noch, also muss dann mir es zusammenkrebsen, die 1500 Punkte dadurch, dass ich Wörter wiederhole, die noch gar nicht dran sind und deswegen nur 5 Punkte vor Wort bringe, kriege, was dann total aufwendig wird.
Ich glaube, du hast dich da kaputt gamifizieren lassen. Weil it defeats the purpose. Ja, so bin ich halt. Es geht ums Sprachenlernen und nicht ums Serienmachen.
Da bin ich wirklich nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Spiel ist oder eine Lern-App.
Okay. Also dann sehe ich das anders, weil für mich ist es ganz klar, hat es, wie gesagt, völlig utilitaristisch. Oh, ich bin auch schon ein bisschen angetrunken. Zum Glück muss ich morgen nicht arbeiten. Also für mich geht es ums Sprachenlernen aus, wie gesagt, den gegebenen Gründen, die ich genannt habe. Und diese Serien, die werden bei mir 5, maximal 10 Tage lang, also 12 vielleicht noch, weil sie reißen immer am Wochenende.
Bei mir ist dann Ostersonntag gerissen, das hat mich so geärgert.
Nee, bei mir reißt es schon Samstag. Also ich kann mich zusammenreißen, eine Woche lang jeden Tag in der Zugfahrt oder wenn ich im Büro mal aufs Klo gehe oder wenn ich in der Mittagspause sitze oder sonst irgendwo, kann ich mich zusammenreißen und kann da mal irgendwo 5 Minuten hier, 5 Minuten da reinschieben, um so ein bisschen Tagesziele zu schaffen. Aber sobald Wochenende ist und man andere, also bin ich in anderen Kontexten, dann denke ich anders und dann ist diese App irgendwo auf der zweiten Seite oder auf der dritten Seite im Telefon und da finde ich die nicht mehr. Und damit war es das mit so Tageszielen und also mit so Serien und insofern aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann kommt mir irgendwann der Gedanke wieder, ach, du musst dein Spanisch noch weiter verbessern, weil der Urlaub kommt, rückt näher, du musst Spanisch lernen, und dann, ich mache das auch, weil ich Spanisch lernen will und nicht, weil ich Punkte machen will. Deshalb, auch wenn ich reingucke und sehe, du bist vorne, dann denke ich mir, Christoph ist vorne, okay, schön für ihn, aber...
Ich denke, also, wenn du vorne bist, also wenn du so in einholbarer Nähe bist, denke ich mir, okay, ich bleibe ein bisschen länger auf dem Klo sitzen, um dich zu erreichen, weil das ist so mein... Ich fahre halt leider nicht Zug. Ich hoffe, du bleibst dabei, weil, also ich habe schon sehr viele Leute, ich mache es jetzt ja schon einige Jahre, ich habe sehr viele Leute erlebt, die so extrem brennen am Anfang. Also ich habe da, also vor allem meine Patennichte, also die hat halt krass, die hat, glaube ich, auch Italienisch gelernt. Und das war wirklich krass. Also die hat so zigtausend Punkte am Tag gemacht. Die hat wirklich innerhalb von wirklich kurzer Zeit, also irgendwie so... ich weiß nicht, lass mich lügen, vielleicht 2 Monate oder so, hat die 900.000 Punkte gemacht, was echt derb ist. Und da dachte ich so, okay, die wird mich innerhalb kürzester Zeit eingeholt haben. Hat sie dann aber nicht, weil es war plötzlich wieder weg. Also war so, ja, hat sie halt kurz gefesselt und dann aber halt nicht. Und das habe ich häufiger gehabt, dass Leute so so kurz das machen, vielleicht dann auch für einen Urlaub oder so, aber da nicht dabei geblieben sind. Also deswegen, ich hoffe, du bleibst dabei.
Ja, also wir haben uns ja schon vor sehr geraumer Zeit mal genau darüber unterhalten.
Ja, stimmt. Bist ja schon eine Zeit lang dabei jetzt.
Ich bin dann aber auch wieder abgefallen. Das ist bei mir halt auch so eine Urlaubsgeschichte. Und da Spanien immer bei uns ein Thema ist, weil wir einfach auch sehr gerne nach Mallorca fliegen und weil ich da schon oft war und auch immer noch das Gefühl habe, dass es da für mich noch Dinge zu entdecken gibt und ich da noch immer wieder hin will, wird Spanisch nicht von der Liste verschwinden und damit wahrscheinlich auch immer mal wieder in so Wellen, immer im Frühjahr, wenn man den Sommerurlaub am Horizont sehen kann, dann flammt das wieder auf und dann nach dem Sommerurlaub flammt das wieder ab.
Ich fahre ja auch gern nach Mallorca und auf Teneriffa habe ich ja die bekannten Probleme, sprachlichen Probleme gehabt, wo ich mir dachte, wäre besser gewesen, mehr Spanisch. Trotzdem bin ich noch nie oder nicht nur nicht auf die Idee gekommen, sondern ich habe immer gesagt, boah, nee, also alle lernen Spanisch, nee, habe ich keinen Bock drauf, ich lerne lieber irgendwas anderes und habe ich auch immer gemacht. Wodurch ich jetzt wirklich zum Spanisch komme, ist, dass du hier Spanisch lernst. Okay, jetzt lerne ich Spanisch. Wenn ich ein Ziel habe, dann mehr Spanisch zu lernen als du.
Okay, gut.
Du merkst, ich bin völlig durchgamifiziert.
Ja, ich merke das wirklich und das schockiert mich ein bisschen. Bevor wir diesen Podcast komplett auf Spanisch machen, wird es noch eine Weile dauern, aber bis dahin können wir noch die anderen drei kleinen Punkte von unserer Liste abhaken.
Sehr gerne, kleiner Punkt. Ja, du fährst irgendwie monatelang weg und nennst das kleinen Punkt.
Ja gut, das Thema hatten wir ja letzte Woche, das muss ich ja nicht nochmal in Fördergänze ausrollen oder interessiert dich irgendwas Besonderes?
Nee, ich fand's schon da langweilig.
Vielen Dank, gerne.
Nee, ich hab's leider noch gar nicht gehört. Ich bin sehr gespannt.
Ja, wie gesagt, ich habe ja nur erstmal so ein bisschen dargelegt, was unser Plan ist. Und der hat sich jetzt von der letzten Sendung zu dieser jetzt auch nie verändert.
Entschuldigung, Mikrofon umgefallen. Oh Gott.
Mir sind gerade die Ohren rausgefallen.
Mein Mikrofon ist komplett betrunken, glaube ich.
Ach was. Kommt das denn?
Ich muss mir ein bisschen Gin eingießen, den ich jetzt pur trinke, um den Level mit meinem Mikrofon beizubehalten. Mhm. Worüber du, glaube ich, noch nicht gesprochen hast, ist, die Hauptunwägbarkeit ist ja nicht das Kind, sondern das Auto offensichtlich, oder?
Ja, das will ich nicht völlig von der Hand weisen. Also letztes Jahr im Sommer Urlaub hat uns unser Auto nicht im Stich gelassen, es hat nur ein bisschen Benzin verloren. Was dazu führte, dass es etwas streng gerochen hat.
War das letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr? Also was ich so in Erinnerung habe, ist, ihr wolltet am Atlantik runterfahren und ihr habt den Atlantik so gut wie nicht erreicht oder nur so fast.
Nein, das stimmt nicht.
Aber also ist übertrieben.
Da hast du dich etwas täuschen lassen von der ersten Geschichte. Also ich sag mal so, wir sind damals hängen geblieben in der Mitte von Frankreich irgendwo. Und haben uns dann nur noch sehr viel langsamer fortbewegt, als wir das uns gewünscht hätten, weil wir dann sehr misstrauisch waren dem Fahrzeug gegenüber. Und haben dann von Campingplatz zu Campingplatz immer mehr von dem ganzen Unterdrucksystem am Vergaser ausgetauscht. Alles, was ich so an Schläuchen zusammenkaufen konnte, was irgendwie marode und alt aussah, habe ich ausgewechselt.
Das Auto zunehmend misstrauisch euch gegenüber wurde?
Nein, das Auto hat sich dann eigentlich wieder vorbildlich verhalten, aber wir haben es nicht geglaubt. Und haben dann irgendwann so, fängst du dann so an mit so Auto-Esoterik, weißt du, so nicht mehr zu lange Etappen fahren, als ob dem Auto das irgendeinen Unterschied macht, wenn es mal warm gefahren ist, ob es dann 2 Stunden oder 4 Stunden vor sich hin brummt.
Sehr gut.
Dann fängst du halt an so und fährst halt nicht so ewig lange Etappen oder weiß ich nicht, machst halt... wenn du einen guten Campingplatz findest oder einen guten Stellplatz irgendwo und denkst dir, hier sind wir jetzt schon mal, dann bleiben wir jetzt lieber hier, als dass wir jetzt weiterfahren und dann irgendwo im Ungewissen wieder stecken bleiben. Und dann machst du das lieber am nächsten Tag, wenn es wieder hell ist und du wieder denkst, okay, fahren wir bis Mittag. Wenn dann bis auf der Strecke irgendwas passiert, ist noch genug Tag übrig, um sich noch um irgendwas zu kümmern. Und wenn es dann Mittag ist oder kurz früher Nachmittag, dann suchen wir uns auf jeden Fall was, damit es nicht um 19 oder um 20 Uhr schief geht. Und so aus solchen Überlegungen raus fängst du dann an, kürzere Etappen zu fahren. Da brauchst du sehr viel länger, bis du mal am Atlantik bist. Aber wir sind am Atlantik angekommen und wir sind auch noch in Frankreich am Atlantik runtergefahren und wir sind auch in Spanien gewesen und sind da noch am Atlantik ein Stückchen weitergefahren und auch der Rückweg hat hervorragend funktioniert. Also wir waren sehr viel am Atlantik, auch in diesem Urlaub. Das täuscht ein bisschen. In dem danach folgenden Urlaub hat er, wie gesagt, bis auf das Benzinverlierungsproblem, er hatte vor dem Urlaub noch einen neuen Tank bekommen, weil wir das Problem irgendwie am Anfang schon so ein bisschen hatten, und dann hat er einen neuen Tank bekommen. Und an dem Tank war dann aber relativ schnell eine Dichtung, die saß nicht richtig. Und das habe ich unterwegs einfach nicht gefunden. Und ist wohl auch immer schlimmer geworden, weil die sich wohl immer weiter rausbewegt hat. Und ist so eine Dichtung, wo so ein Rohr in den Tank reingeht, und die ist so um das Rohr rum, und da steckt das da so drin. Das hat sich irgendwie rausgearbeitet. Und das führte dazu, dass immer, wenn der Tank besonders voll war, also immer kurz nach dem Tanken, dann arbeitete sich da so ein bisschen Benzin wohl rechts und links raus, dann schwitzte das so vor sich hin. Und da es sehr heiß war, ist ja Sommer, verdunstet das dann natürlich alles sofort. Und dann hast du immer so einen permanenten Benzingeruch um das Auto gehabt, und wir wussten ums Verrecken nicht, wo der herkommt. Und als wir dann wieder hier waren, habe ich es dann irgendwann gefunden, und dann haben wir es dann auch auf von demjenigen, der den Tank eingebaut hat, dann auch noch auf Kulanz gefixt bekommen, weil ja, es war ja sozusagen sein Fehler, wenn du so willst, oder zumindest die Folge seiner Arbeit. Und dann ist alles wieder jetzt in Ordnung, jetzt Tank wieder dicht, aber diese alte Autos, so Oldtimer, die haben halt solche Eigenheiten, das ist halt so, und wir wussten das auch, als wir uns den gekauft haben. Das ist halt Teil des Abenteuers, das gehört dazu. Wenn wir das nicht gewollt hätten, hätten wir auch irgend so ein langweiliges Auto Baujahr 2008 kaufen können.
Ja, sowas wie ich immer kaufe, ich weiß schon.
Na gut, du hast ja normale PKWs, und normale PKWs, da sehe ich das auch ein bisschen anders, aber das, unser alter Bus, das ist ja schon, ist ein Stück weit ist das auch eine Leidenschaft.
So, ja, so. Das ist ganz, was ganz Emotionales, das verstehe ich vollkommen.
Ja. Und wenn ich jetzt noch ein PKW hätte, normalen für so Alltagsgeschichten, dann wäre das auch sowas mit 2000 und am besten hinten mit einer 10 irgendwas, damit der funktioniert und verlässlich ist und so. Aber das ist nicht das, was wir von diesem Auto, also natürlich wünschen wir uns, dass er verlässlich ist, aber er ist kein Alltagsauto, wir benutzen ihn nicht zur Arbeit fahren, und insofern stellen wir da andere Anforderungen. Der muss uns muss das Herz zum Strahlen bringen, wenn wir ihn sehen und wenn wir ihn für seinen Zweck benutzen.
Ich habe ja festgestellt, habe neulich festgestellt, dass ich so ein Kleinstwagenfahrer bin. Also ich habe, ich fahre ja einen Up, also einen Erdgas Up, und den schon länger. Und wir haben uns einen Kaktus gekauft letztes Jahr.
Da muss man wenig gießen, ja.
Genau. Was ja ein bisschen größeres Auto ist. Unser russischer Mitbewohner hier im Haus hat gesagt, jetzt habt ihr ein kleines Auto und ein ganz kleines Auto. sehr nett.
Ja, so klein ist der C4 gar nicht.
Fand oder? Ich auch, ja. Ist in meiner Wahrnehmung ist der auch nicht so klein, aber gut. Ich habe jetzt neulich an einer Umfrage teilgenommen, und da wurde ich nach meinem Erstauto gefragt, oder ja, mein Erstauto, und da musste ich sagen, also mein Erstauto ist der Up. Also wenn ich so überlege, so irgendwo hinzufahren, also nicht nur zur Arbeit fahren, sondern so, was wäre meine Wahl? Ja, ich muss jetzt nach Hamburg fahren. Welches Auto nehme ich? So ganz spontan würde ich den Up nehmen.
Und warum? Was ist da das Rationale dahinter?
Das Rationale ist natürlich auch, weil es einfach viel billiger ist, da mit dem hinzufahren, aber auch ganz emotional. Also auch ganz emotional, ich steige einfach lieber in so ein kleines Auto. Und wir haben jetzt in der Firma, bin ich ja lange einen Sprinter gefahren, jetzt fahre ich seit längerem einen Peugeot Partner, also so einen Kastenwagen. Und da wir jetzt relativ viele Gutachter sind mittlerweile, haben wir unseren Chef dazu gebracht, dass er uns noch ein Auto kauft. Und weil wir da keine große Ladekapazität brauchen, haben wir den kleinsten Peugeot rausgerungen. Also diesen, ich weiß gar nicht, wie der heißt.
Der mit den Schiebetüren oder der andere?
Nee. Der Schiebetüren ist, glaube ich, der 1008, gell? Nee, aber der
1008 heißt der, glaube ich. Der andere heißt, der heißt 107 oder sowas.
Genau, und den gibt es jetzt als 108, glaube ich.
Okay.
Ja, und den, also es ist ein Kleinstwagen. Ja, das wird, ich weiß nicht, ich habe ihn noch nicht gefahren, aber ich glaube, der wird so in der Große vom Up etwa sein. Und ich freue mich richtig drauf. Also jetzt, wenn der kommt, denke ich, oder versuche ich das, glaube ich, so zu machen, dass das mein Erstauto auf der Arbeit wird, dass ich nicht mehr mit dem Partner durch die Gegend gurke, sondern dass ich mit dem durch die Gegend gurke. Weil ich fahre einfach gerne so kleine Autos. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde es einfach, ich finde es irgendwie gemütlich, so diese kleinen Eier, diese kleinen unterschätzten Eier.
Nee, da bin ich anders. Also da bin ich ganz wahrscheinlich, was das angeht, sozusagen typisch deutsch oder wie auch immer du das auslegen möchtest. Wie sagen die Segler, Länge läuft. Ich hatte mal einen 5er BMW und das war einfach so, der war quasi das Rentnerdasein in Autoform.
Also jetzt bin ich einen Vectra gefahren, gell?
Ja, das war so.
Das ist das Rentnerdasein.
Ja, aber meiner hatte Automatik, deiner hatte auch Automatik.
Ja, der hatte auch Automatik.
Aber so, weißt du, so eine von diesen fürchterlichen Wandlerautomatiken, die es damals noch gab, wo du das Gefühl hast, von deinen 100 und was weiß ich, wie viel Dutzend PS, geht die Hälfte irgendwo in diesem Ölsumpf verloren. Diese Wandlerautomatik denkt sich so, ja, immer her mit der Kraft, aber das kommt nicht an den Hinterachse an.
Nee, das war beim Vectra nicht so. Die war eigentlich ganz gut, die Automatik.
Ja, mein BMW hatte auch mehr als genug Power, dass da immer noch, also der fuhr locker.
Der Vectra nicht. Ich,
200 hast du nicht gesehen, aber das war einfach so, du hast dich in diesen Sessel gesetzt, dann hast du diese Automatik auf D gestellt und danach war einfach so, Kraft war genug da und Auto war groß und weiß nicht, Tempomat, also eigentlich wunderbar, als was du so willst.
Das ist genau dieses Gefühl, da habe ich mich vor ein paar Tagen gerade wieder gefragt, wer fährt diese ganzen Audis und BMWs? Diese Autos sind doch so unfassbar langweilig. Also ich verstehe das nicht, wer diese Autos fährt.
Ich glaube, da tust du gerade ganz vielen Leuten Unrecht.
Ja, natürlich, also, tue ich da ganz vielen Leuten Unrecht, ist ja klar.
Das willst du jetzt wahrscheinlich auch nicht. Nee, die neuen, also zum Beispiel Arbeitskollege von mir hat einen schönen Gruß, der hört uns übrigens auch, fährt so einen ganz neuen Audi A4, glaube ich.
Und das geht schon los damit, dass ich gar nicht den Unterschied zwischen A4, A6, A8, A12 weiß der Teufel was kenne. Ich kann die nicht, wenn ich die auf der Straße sehe, ich könnte nicht sagen, ob das ein Audi A4 oder A2 oder ob es A6 überhaupt gibt. Könnte ich nicht sagen.
Also A6 gibt es, ist wahrscheinlich eins der meistverkauften Audi-Modelle.
Ja, habe ich jetzt auch vermutet.
Also er hat einen A4 in der neuesten, also der ist ja irgendwie gerade vor, weiß ich nicht, einem Jahr, zwei Jahren oder sowas noch rausgekommen. Da gab es das neue Modell und der hat halt diesen ganzen technischen Schnippes, den die jetzt so haben, gell? Also der kann, was weiß ich hier, Spurhalteassistent und Abstandsradar,
Tempomat. Ja, das hat mein Chef in seinem Volvo auch, das ist schon sehr geil. Ich war gestern auf der Autobahn und dachte mir, das wäre jetzt geil, wenn ich dem Auto sagen könnte, halt die Spur, halt den Abstand zum Vordermann, ich leg mich zurück. Ja, also es ist schon ziemlich geil, muss ich schon sagen.
Also ich glaube, zurücklehnen ist noch nicht. Aber
das geht halt auf einem Volvo, gell? Und Volvo sieht halt geil aus und ist kein Audi.
Ja, aber Audi ist technisch, das ist schon alles auf ziemlich hohem Niveau, ohne dass ich jetzt nennenswert vergleichen könnte, was ein aktuell top ausgestatteter BMW oder Mercedes zu leisten imstande ist. Aber
oder ein Volvo.
Auch so, wenn ich mietwagenmäßig, ich fahre ja auch durch Carsharing und Mietwagen und Firmenwagen und alles Mögliche fahre ich dauernd andere Autos. Also da ich ja eigentlich kein eigenes Alltagsauto besitze in dem Sinne, mache ich halt sehr viel Carsharing. Das heißt, ich fahre hier diese Mercedes GLA, CLA, A-Klasse, Smart, irgendwie
VW. Ja, das sind Autos mit Charakter. Wenn jemand, obwohl die B-Klasse ist ein Problem, aber wenn jemand eine A-Klasse sieht, dann sieht er, das ist eine A-Klasse, wenn es nicht eine B-Klasse ist.
Bei dem Alten.
Ja, der klar. Neue, heute ist das Problem mit der B-Klasse, ist klar. Ein Smart ist ein Smart. Ein Kaktus ist ein Kaktus. Ein Up ist ein Up, ja? Wenn es nicht gerade ein Citigo ist. Aber ein BMW, die sehen halt alle gleich aus. Audis sehen alle gleich aus. Wenn man jetzt nicht gerade die SUVs sieht, okay? Aber die 3er, 5er, schlag mich tot, die sehen doch alle gleich aus. Ich meine, ist wahrscheinlich so gewollt.
Recht, aber als dass ich auch irgendwann überrascht war, dass es plötzlich auch Zweier und Vierer gibt, aber ich glaube, wir outen uns hier auch gerade so als, oder du zumindest, dich als absoluter Autoverächter.
Nee, gar nicht. Aber ich sehe Autos einfach aus einem anderen Blickwinkel. Also mir fehlt einfach dieses, und das empfinde ich tatsächlich als total deutsch und total spießig, diese Liebe zum Audi und zum BMW. Also, oder dieser Fetisch zum Audi und BMW, was die Audi und BMW-Fahrer, und jetzt gebe ich mich natürlich auch extrem dünnes Eis, was die auch ausleben auf der Autobahn, weil, also die Leute, die besonders ekelhaft fahren, sind halt in der Regel Audi und BMW-Fahrer.
Ja gut, das sind aber auch Zuschreibungen und Vorurteile, aber
ja, natürlich.
Was du natürlich merkst, wenn du...
Ich habe hier mittlerweile wahrscheinlich 14 CL Gin in mir, natürlich kommen jetzt Vorurteile.
Nein, aber was du natürlich merkst, ja, okay, aber was du merkst, wenn du mal in einen Alfa Romeo einsteigst oder in einen Fiat oder in einen Kia oder you name it, ja, egal was irgendwie, was eben nicht Audi, BMW und meinetwegen auch noch Volvo, Mercedes, VW zu einem gewissen Teilen, das ist einfach eine Verarbeitungsqualität und
eine
Perfektion mittlerweile in diesen Fahrzeugen.
Ja.
Und da kann man dann natürlich immer noch diskutieren, ob dann das Bedienmodell von diesen ganzen Entertainment- und Navi-Systemen und überhaupt, wie das alles gemacht ist. Der eine hat irgendwie eine Knöpfchenwüste rund um 30 Displays und der andere hat irgendwie ein Display und einen komischen Drehknopf. Und da muss man dann finden, was einem persönlich gefällt. Und man, bei vielen ist man als Informatik, iPhone, macOS affiner Mensch immer noch am Brechen und denkt sich, das kann doch alles nicht wahr sein, das können die doch alles nicht ernst meinen, weil die Autoindustrie halt auch anders tickt einfach als die IT-Industrie. Aber dann setzt du dich, ich will jetzt auch keine Namen nennen, ich hatte mal so ein koreanisches Mietfahrzeug, der war von außen sehr schnittig, der war sehr schick und dann habe ich den dieser Mietstation abgeholt und dann habe ich mich auf meinem bekannten Nachhauseweg gemacht, den ich schon 100.000 Mal gefahren bin, und hing auf der A5 und da kommt eine langgezogene Linkskurve, da ist auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung und die bin ich schon sehr, 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 sehr oft mit allen möglichen Autos durchgefahren, da bin ich mit 100 durchgefahren, die bin ich mit 220 durchgefahren, egal wie, ich kenne diese Kurve, ich kenne diese Strecke und dann bin ich in diesem Auto unterwegs und ich dachte, ich traue meinem Popometer nicht, also ich bin vielleicht 140 gefahren und ich habe Angst bekommen, was dieses Fahrwerk gemacht hat, also das war einfach, das war einem durchschnittlichen, sag ich mal, deutschen, wenn das ein Golf gewesen wäre oder ein Polo oder ein Opel oder egal was, ich hatte in dieser Kiste hatte ich plötzlich schlagartig Angst, weil dieses Fahrwerk nicht so performt hat, wie man das von modernen Autos gewöhnt ist, sondern ich fühlte mich plötzlich in die 80er zurückversetzt, was so Fahrwerksperformance angeht. Und das sind so Sachen, dann sieht das Auto von außen schick aus, aber dann fährst du damit und denkst, das können die doch nicht ernst meinen. Und sowas passiert dir halt nicht. Dann setzt dich in den Audi A3 und bretter damit mal richtig schwungvoll um eine Autobahnausfahrt rum und dann weißt du, warum die Dinger so geliebt werden. Die sind einfach, toll.
Das stimmt. Also das möchte ich überhaupt nicht bestreiten, dass diese Autos auf extrem hohem technischem Niveau sind und auch in der Verarbeitung toll sind. Aber umso mehr verstehe ich nicht, warum, was die Optik angeht, die Außenoptik, sich da nicht ein innovative Designer dran getraut hat. Warum diese Autos immer gleich aussehen müssen. Das verstehe ich einfach nicht. Also bei so, vielleicht ist es so diese Sache, wie früher, alle wollten einen Stern vorne drauf haben. Und jetzt ist es so, alle wollen genau diese Audi-Optik haben. Aber ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, warum da dieser Mut fehlt, mal eine bisschen andere Optik zu machen. Also zum Beispiel jetzt mit Skoda, ja, also Skoda sind natürlich ganz fürchterliche Spießerautos, keine Frage, weil es einfach die billige Variante von VW ist, ja, machen wir uns nichts vor, aber die hatten dieses eine Auto, was anders aussah als alle anderen, das war der Yeti, ja, also dieser möchte gerne SUV. Und den gibt's ja in der VW-Familie sonst nicht in dieser Optik, sondern in der VW-Familie hat diese Größe der Tiguan, ja, den es ja auch von Seat meines Wissens gibt, weiß ich jetzt nicht genau, also aber so, oder den es ja von Audi im Endeffekt auch gibt, gell? Und jetzt höre ich vor ein paar Wochen, ja, der Yeti wird jetzt ersetzt durch einen neuen kleinen SUV bei Skoda, der so aussieht wie der Tiguan, wo ich mir denke, warum? Ja, ihr habt ein Auto, was, ja, man kann es mögen oder nicht, aber was anders aussieht. Und ihr macht wieder einen Tiguan-Klon. Warum denn? Das verstehe ich einfach nicht. Die Autos müssen doch nicht alle gleich aussehen. Also außer der Windkanal gibt es vor. Ja, mag sein. Der Yeti hat wahrscheinlich auch keine super tollen Windkanaleigenschaften. Aber trotzdem, ja, er sieht mal ein bisschen anders aus. Ich verstehe es nicht.
Ja, das verstehe ich schon, was du meinst. Aber es ist halt dann auch immer so ein Thema Markengesicht und solche Geschichten, wo dann halt die Dinger von vorne halt immer, du guckst einmal in den Spiegel und du weißt sofort, das ist ein Audi, das musst du auch sofort wissen.
Aber du weißt nicht, welcher.
Das kann dann sein, dass das nur der Experte erkennt, das ist dann für die Experten irgendwie auch einen VW T5 von einem T6 zu unterscheiden auf den ersten Blick oder einen 5er Golf und einen 6er Golf.
Da gibt es schon recht. Ein Golf von einem Polo finde ich zum Teil schon schwierig. War früher einfach.
Das stimmt. Ja, mei. ist halt so. Was willst du machen?
Ja,
wobei,
ist, aber ist vielleicht
nicht,
auch im Moment
komplett
so. Vielleicht
mutlos.
Wird es auch wieder
also,
anders.
Ich, wenn du so siehst, sowas wie ein Audi TT zum Beispiel,
der hat
als
Charakter,
Audi ihn vorgestellt hat, war das so typisch, da haben alle gesagt, naja, geil, sieht geil aus, wollen wir unbedingt haben, ist halt irgendwie so ein typisches, so ein Prototyp, nee, wie nennen sich diese Messestudien, ja, die sind so auf der IAA vorgestellt werden, wo dann alle sagen, ja, super geil, baut das Ding bitte. Kommt dann natürlich nicht. Ist ein Technologie-Innovationsträger oder wie es dann immer heißt, so. Und dann steht da so ein Ding auf der Messe und alle Leute machen da hunderttausende Fotos und freuen sich total, wie geil dieses Auto aussieht und können sich vorstellen, wie das möglicherweise in 5 Jahren auf, das fährt halt nie auf der Straße rum, weil es nie
kleiner Einschub.
Wird.
Ich hatte früher so ein Autoquartett und da war so ein Auto drin und das sah so aus wie das Batmobil im Endeffekt, also wie früher das Batmobil aussah. So richtig geil futuristisch und dann stand halt bei Jahreszahl drunter, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, aber sowas wie irgendwie 1925 oder vielleicht war es auch 55, weiß nicht, aber es war uralt. Aber es ist halt nie gefahren auf der Straße.
Genau. Und der TT, der war so eine Studie und der ist dann nahezu unverändert. Also es gab so ein paar Dinge, wo sie gesagt haben, das kann man in Serie nicht für sinnvolles Geld fertigen. Also ein paar Blechteile, die irgendwie, was ich weiß die Details nicht mehr, das ist jetzt aus meiner Erinnerung grob gesprochen, ja, nagelt mich nicht fest.
Ja, und diesen Minispoiler hat er später noch dran gemacht, der ein bisschen die Optik zerstört hat, aber der dazugehört.
Der gehörte, glaube ich,
den
nur zu
brauchen.
Den größer motorisierten Varianten. Der war nicht in jedem drin.
Aber ich glaube, den brauchten sie wegen der Aerodynamik, gell?
Ja, genau. Aber wahrscheinlich nur bei denen, die besonders schnell gefahren sind oder so. Jedenfalls, sie haben ein paar kleine Änderungen gemacht, aber sie haben ihn im Wesentlichen so auf den Markt gebracht. Und das war damals so ein Move, wo dann auch alle gesagt haben, so, oh krass, dass das noch passiert. Ja, also ich meine, der stand vor ein paar Jahre vorher dann irgendwie auf irgendeiner Messe oder so. Und
wo alle gedacht haben, so, ja,
den gibt's vielleicht
wieder
so eine
nicht.
Studie oder so. Und dann kam der so ähnlich kam er dann
auch. Das ist ein geiler Move. Also das muss ich sagen.
Und bei VW seit Jahren geht in der VW-Szene, in der VW-Bus-Szene dieses Ding immer.
Ja, stimmt, habe ich jetzt auch wieder gesehen.
Den alten Bus, die legen den alten Bus, den T1 wieder auf, ja.
Jetzt gerade wieder, gell?
Das ist so ein regelmäßiger Running Gag, der wird immer wieder durchgetrieben. Und ja, jetzt kommt er als Elektrobus und jetzt kommt er als dies und jetzt kommt er als das. Und du hast als Busfan immer in allen diesen Foren oder Facebook-Gruppen kommen diese Artikel jedes Jahr aufs Neue. Und mittlerweile, ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann keine Studien von irgendeinem neuen verkackten VW-Bus, den VW vielleicht irgendwann niemals bringt, mehr sehen. Entweder das Ding steht jetzt bei den Händlern und ich kann es kaufen oder ich will es nicht mehr hören. Und ich weiß nicht, ob es anderen Autofans auch so geht oder ob diese Studien irgendwie immer so der Silberschweif am Horizont sein müssen, die man so anguckt. Wenn man das so verstehen kann, dass man eben sagt, okay, das ist eine Studie, da baut der Hersteller mal alles ein, was er sich so vorstellen könnte.
Ja.
Aber dann, es wird dann halt auch, vielleicht ist es auch nur die Presse, vielleicht sind es, das müsste man jetzt nochmal genauer untersuchen, vielleicht ist es, sind es gar nicht die Hersteller, die das sagen, sondern nur die Presse, die den falschen Quatsch wiederkäut, weil man halt oft immer dann so Artikel hat von solchen Clickbait-Magazinen, wo dann halt steht, VW bringt den Bulli zurück und dann dieser Artikel und dann wird dann halt behauptet, dass das käme oder dass es vielleicht käme oder dass es wahrscheinlich käme oder sowas und dann liest du diesen Artikel, da ist immer null Info dahinter, 3 Pressebilder von irgendeinem siehst du schon, dass das gerendert ist, dass das Ding nicht echt da steht und dann denkst du dir, yo, da gucke ich mir lieber irgendeinen an, der tatsächlich hingegangen ist und hat sich einen alten T1 gekauft und hat einen Elektromotor reingemacht. Finde ich spannender, weil steht tatsächlich auf der Straße und bewegt sich, als irgendwie so das nächste gerenderte Studien etwas, wo man vielleicht irgendwas sehen kann. Oder
ich habe jetzt von, es gab ja früher diesen, ist auch legendär, dieser Citroën-Kastenwagen mit dem Wellblech, kennt man ja auch.
Oh, super Teil, ja, hätte ich auch gerne.
Der wird jetzt wieder gemacht, also wenn das stimmt, wenn es keine Ente war, von irgendeinem, so eine, was denn? Ah, toller Witz, ja. War gar nicht so beabsichtigt. Von so einem Tuning, von so einer Tuningbude, die einen modernen Citroën-Kastenwagen praktisch maskieren, sodass er wieder so aussieht wie der alte. Also es wird ein praktisch ein modernes Auto sein, aber wird halt so aussehen wie dieser damals oder beziehungsweise daran angelehnt. Muss ich sagen, sieht schon modern aus, aber hat doch dieses geile alte Feeling. Also bringt es ziemlich gut, aber wird es halt in einer irgendwie 700 Stück Auflage geben oder so. Also, wo ich mir denke, so, warum wird sowas nicht von den Großen hergestellt? Gell? So, aber ihr macht ja lieber eure Brand-Kastenwagen, wo irgendwie Renault das den Wagen auch gleich noch an Mercedes verkauft und die ihn dann als wie heißt der bei der Kangoo gibt's doch bei Mercedes, oder? Wo es das gleiche Auto ist, nur mit einem anderen Schild vorne dran.
Gefragt, aber es gibt solche Zusammenarbeiten, ja.
Warum macht ihr sowas, ja? Ihr seid Mercedes, ja? Warum stellt ihr nicht einen eigenen Kastenwagen her? Der anders aussieht als der von Renault. Ich verstehe es einfach nicht. Ah.
Ja gut, das sind wahrscheinlich alles auch Sachzwänge von großen Unternehmen, die da wirtschaftlich irgendwie...
Ja klar,
das
ist natürlich viel billiger.
Irgendwo
klar.
Marken, die irgendwo, also Marktnischen, die analysiert werden und so weiter. Da werden wir wahrscheinlich jetzt hier und heute mit dem Alkoholpegel auch nicht mehr durchsteigen.
Ja, und ich meine, um auf den Yeti zurückzukommen, da ist es auch einfach. Es ist natürlich viel billiger, auf der gleichen Basis und mit der gleichen Karosserie zu bauen, wie der Tiguan. Und man hat dann diese ganzen Spießer, die sich keinen VW leisten können, aber trotzdem Tiguan fahren wollen und deswegen den Skoda Tiguan fahren, die hast du dann halt abgegriffen. Klar, das ist natürlich total einfach.
Ja, aber es ist so schade. Einfach, das ist, ich finde, das ist ja durchaus auch, also das ist ja für den Gesamtkonzern VW, ist das doch auch
total richtig, klar.
Total richtig und total nachvollziehbar zu sagen, wir haben Leute, die ein gewisses Image mitkaufen wollen und die bereit sind, für dieses Image auch Geld auszugeben und wir haben halt auch Käufer, die das eher
genau, aber das sehen nimmt halt Skoda die Möglichkeit, eine eigene Marke zu sein und macht es einfach nur zu einem Billig-VW und das finde ich schade.
Ja, aber wenn, also wir fahren in der Firma sehr viel Skoda, also eigentlich alle unsere Fahrzeuge sind Skoda, die von der Firma sind und die von der reinen Funktionalität her und so.
Ich finde, das ist ein guter Auto, ist keine Frage.
Durchaus emotional. Also wenn du zum Beispiel einer unserer Geschäftsführer fährt einen Octavia RS, also diese Sportversion mit ordentlich Bums und ordentlich so Sportausstattung. Wenn dich da reinsetzt, das löst schon auch Emotionen aus. Also das ist nicht
aber
so,
der Octavia, ist die Spießerkarre schlechthin. Es ist wirklich, es gibt kaum spießigeres Auto, finde ich, außer vielleicht ein Opel Vectra.
Aber das ist deine Sicht der Dinge.
Ja, natürlich.
Also einen Octavia RS würde ich nicht von der Bettkarte schubsen. Also da hätte ich schon Spaß dran.
Ja, das ist dann dieser Wolfs im Schafspelz, dieser berühmte, gell?
Ja, genau.
Aber das ist schon ganz schön scharf. Also,
ja gut, da muss ich ja auch ordentlich tarnen, das Schaf. Also der Wolf. Egal, lass uns mal irgendwie versuchen, diese Sendung noch einzufangen.
Ich möchte noch ein Gutes über Skoda sagen.
Okay.
Ich habe einen, also der Cousin meiner Frau, der arbeitet bei Audi in der Entwicklung. Und als wir damals überlegt haben, mit unserem ersten Auto, also wo es dann der Up wurde, haben wir natürlich auch überlegt, ob wir das Partnerprodukt von Skoda kaufen, den Stigo. Und der hat uns eigentlich dazu geraten, hat gesagt, Skoda machen, die verstehen ihren Job, die machen gute Autos und die machen gute Verarbeitung. Also es spricht nichts dagegen, Skoda zu kaufen, außer man hat das unterbewusst gegen Skoda, so wie ich.
Okay, also ich kann auch nicht gegen Skoda sprechen, und ich bin in der DDR aufgewachsen, wo diese Marke noch ein ganz anderes Gesicht hatte. und also Skoda war für mich, sagen wir mal, wenn du mich in den 90ern nach Skoda gefragt hättest, da war es natürlich auch das noch nicht, was es jetzt ist. Aber da hatte ich ein ganz, ganz anderes Bild dieser Marke im Kopf, das sich sehr gewandelt hat.
Der erste Skoda, in dem ich gefahren bin, hatte keine Gurte.
Ja, so ungefähr. Und insofern, das sind sehr, sehr gut funktionierende Autos, die natürlich ein bisschen nüchtern sind, das will ich nicht abstreiten.
Aber, sehr funktional, keine Frage.
Und ein bisschen Emotion geht da in den höheren PS-Versionen schon auch. Ja, was ich noch sagen wollte, ich wollte mich bedanken. Oh. Ich habe ja letzte Woche, wir sind ja eigentlich in dieses Autothema über den meinen Urlaub reingekommen. Mhm. Oder über meine bevorstehende größere Reise.
Das will man so lange über Autos reden, auch verrückt, oder?
Das ist echt verrückt, ja. Die ja jetzt bevorsteht und die ich letzte Woche erwähnt hatte und daraufhin kamen E-Mails. Ich hatte letzte Woche, glaube ich, gesagt, wenn irgendjemand große Tipps hat, zum einen, was die bereisten Länder angeht, als auch was die Reise mit kleinen Kindern angeht, dann bitte gerne an mich und da möchte ich jetzt einfach mal kurz den Dank rausschicken und zum einen an Thomas aus Mainz, der mir eine sehr lange Mail geschickt hat und nachdem ich geantwortet habe, dann nochmal eine lange Mail hinterher geschickt hat. mit vielen Tipps zu Portugal. Ich möchte mich auch bedanken an Erik, der mir angeboten hat, dass er auch in der Nähe da unten im Urlaub ist und falls ich irgendwo stranden sollte da in der Nähe, dass er das Hilfe sozusagen nicht weit wäre oder wie auch immer. Das passte zeitlich nicht ganz. Da, wenn er da ist, bin ich schon wieder weg wahrscheinlich.
Hoffentlich.
Aber trotzdem vielen Dank für diese Reaktionen und das wollte ich nur gesagt haben. Ein anderer Punkt, der mir noch aufgefallen ist, den ich jetzt unbedingt so erwähnen muss. Ich habe extra gefragt, ob ich das so verdrehen darf. Es ist nämlich nicht ganz so richtig, aber ich wollte unbedingt den Satz mal gesagt haben. Sneakpot wird auch im Vatikan gehört. Einfach, weil das cool klingt. In Wirklichkeit war es ein Hörer aus Frankfurt, der Vatikanurlaub gemacht hat. Also
was heißt denn wirklich? Das ist tatsächlich so. Wir wurden im Vatikan gehört.
Ja, wir wurden im Vatikan gehört. Ja, aber es klingt, wenn man es natürlich so sagt, dann ist dann hört
wir wurden nicht so vom Vatikan gehört. Das hast du auch nicht behauptet.
Bitte?
Du hast nicht behauptet, dass wir vom Vatikan gehört werden, aber im Vatikan.
Ja, aber natürlich würde man erwarten, wenn du das jetzt so stehen lässt, dass irgendwie jemand, der im Vatikan lebt oder arbeitet, uns hört. Und im Endeffekt war es ja dann in Anführungszeichen nur, ich möchte das nicht abwerten, ein Tourist. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ein Foto von unserem Logo auf einem Smartphone und im Hintergrund ist der Petersdom. Ich habe mich sehr gefreut.
Obwohl es tatsächlich Leute im, ich weiß nicht, ob im Moment, aber also ich habe einen Bekannten, der jetzt kein total ferner Bekannter ist, der eine gute Zeit lang im Vatikan gelebt hat. Also ist jetzt nicht völlig abwegig, dass wir im Vatikan gehört werden.
Ha, siehst du, das wusste ich ja gar nicht.
Tja, siehst du.
Aber wie kommt man denn dazu, im Vatikan zu leben?
Ja, der ist Augustinermönch. Weil ich habe ja in der kirchlichen Jugendarbeit gearbeitet, jahrzehntelang. Und der war auch eine Zeit lang Teil unseres Mitarbeiterstabes. Und ist dann eben, da war damals noch Bruder und ist dann eben in seiner Ausbildung auch in den Vatikan gegangen. Ist mittlerweile Pater.
Hm. Schau mal, guck.
Ja, und der,
wenn ich jetzt noch einen Augustiner hätte, was ich mir aufmachen kann. Aber
das Lustige an dem, fand ich immer, war, dass er aussieht wie Moses Pelham in Weiß. Okay. Aber halt Mönch.
Tja, Moses Pelham saß mal neben mir an der Bar, aber das gehört jetzt hier nicht her.
Doch. An welcher Bar?
In einer Frankfurter Bar, in der du den Barkeeper auch gut kennst. Erzähle ich dir nach der Sache.
Ah, okay, interessant.
Gehört jetzt hier wirklich nicht her.
Also bitte, was gehört denn hier bitte nicht her?
Die Tatsache, dass wir so betrunken sind, gehört hier auch nicht her. Weshalb ich jetzt...
Ist wirklich schlimm. Ich glaube, so dicht war ich noch nie bei einer Aufnahme.
Abmoderieren werde. Auch wenn du versuchen wirst, mich zu sabotieren, wie ich dich kenne.
Was? Ich? Ich versuche dich nicht zu adoptieren.
Zuhörern.
Ich bin schwer betroffen, dass du mir das unterstellst, aber der Vorhang ist offen.
Und ja, nun podcaste ich hier, ich alter Tor und bin so schlau als wie zuvor.
Ach ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sneakpot.de für eure Kommentare zum Thema Autos und wovon wir alle keine Ahnung haben. Wir werden uns das alles durchlesen und ein bisschen peinlich berührt sein, wenn wir wieder nüchtern sind und feststellen, was wir alles für einen Unfug in dieses Internet geredet haben.
Noch eine sinnvolle Sache.
Bitte?
Noch eine sinnvolle Sache. Wer ja. Memrise spielt, ich bin Bene XVI und du bist?
Ich bin Rob Krüger, wie auf Twitter und sonst überall auch. Hoffe ich, weiß ich nicht genau, aber ich glaube schon.
Folgt uns auf Memrise und bleibt dabei.
Und schreibt Kommentare auf sneakpot.de. Tschüss.
Tschüss.
Holy moly.
Oh, ich bin so betrunken.
Vor allem, wie du dieses Autothema nicht mehr losgelassen hast.